Und zum Dritten, es gibt nach der Veranstaltung ein Tanzvergnügen auf dem Helvetiaplatz. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Die Veranstaltung wird organisiert vom Frauenbündnis 8. März. Das ist ein Bündnis, ein revolutionäres Bündnis von verschiedensten Frauenorganisationen und Einzelfrauen. Das sind Feministinnen, Autonome, Kommunistinnen, die sich jedes Jahr um das Thema ein Thema überlegen und den 8. März organisieren. Ah, jetzt sehe ich da die Bodina ist gekommen, schön, im letzten Augenblick. Ja, also wir lassen mal die Türe offen und ab und zu werden wir lüften. Eine Pause haben wir nicht geplant, weil das stört immer so im Ablauf. Wir haben 2,5 Stunden Zeit. Eine Pause zu machen würde sehr viel Zeit wegnehmen. Darum, wenn jemand nicht mehr atmen, eine nicht mehr atmen kann, soll sie es sagen. Dann machen wir eine kurze Lüftaktion und dann geht es weiter. Wir haben im 8. März-Bündnis uns entschieden, ja, wir haben kein Mikrofon, also müsst ihr auch sagen, wenn ihr es nicht hört. Wir versuchen möglichst laut zu sprechen. Wir haben uns im 8. März-Bündnis für dieses Thema entschieden, aus verschiedensten Gründen, unter anderem, weil mehrheitlich Frauen im sogenannten Care-Bereich oder Reproduktionsbereich arbeiten. Und sowohl also im Bezahlten wie im Unbezahlten natürlich, weil im Moment auch massive Angriffe laufen auf diesem Bereich, um ihn der kapitalistischen Profitgier auszuliefern und die Arbeit billiger und am billigsten zu machen. Es ist uns auch bewusst, dass der Kapitalismus darauf angewiesen ist, auf eine große Menge von unbezahlter oder schlecht bezahlter Arbeit, um überhaupt überleben zu können. Im Kapitalismus wird das menschliche Leben systematisch entwertet und von der kapitalistischen Seite her ist somit kein Interesse daran, im Care-Reproduktionsbereich etwas zu verbessern, sondern sie sehen ihn als reines Profitobjekt. Dem möchten wir etwas entgegenstellen. Darum haben wir den Titel gewählt, Care-Arbeit kollektivieren, Kapitalismus entsorgen. Im Rahmen dieser Veranstaltung sind die meisten Frauen, die da sind, und viele vermutlich auch im Publikum sind, Basisarbeiterinnen. Vielleicht kurz eine Umfrage, wer von euch allen arbeitet irgendwo in einem Care-Bereich? Könnt ihr mal die Hand aufheben? Hat gearbeitet. Okay. Gut, sind gar nicht so viele. Ich hätte gedacht, es seien mehr, aber offenbar sind da noch weitere Interessen da. Das ist ja auch gut. Es hat viele Diskussionen in letzter Zeit gegeben. Es wurde auch viel über die Veränderungen im Care-Sektor geschrieben, viel theoretisiert und analysiert. Wie gesagt, wir sind alles Basisfrauen und wollen eigentlich von unserer Sicht her ein bisschen auf diesen Sektor schauen und gemeinsam vielleicht Ideen entwickeln, was oder wie ein Widerstand aussehen könnte und welche Strategien das wir verfolgen können, diesem Abbau etwas entgegenzusetzen. Der Ablauf wird folgendermaßen gehen. Jeder der Anwesenden wird sich selbst kurz vorstellen und sollte in 10 Minuten ihr Arbeitsbereich umreißen und ihr Themenschwerpunkt. Wir schauen ein bisschen, wie wir dran sind mit der Zeit. Es sind sehr viele Leute. Wir müssen ein bisschen schauen, dass nicht zu viele Fragen schon am Anfang gestellt werden, weil sonst haben wir am Schluss keine Zeit mehr. Wenn es reicht von der Zeit, könnt ihr direkt der Betroffenen Fragen stellen, aber ich werde da mit der Uhr da sein und ein bisschen das koordinieren. Nachher gibt es so allgemeine Fragen, die an alle gerichtet sind, auch an euch. Zum Beispiel die Frage, kann ich jetzt schon sagen, dass ihr euch vielleicht ein bisschen Gedanken machen könnt. Wir werden dir irgendwann die Frage ein bisschen aufwerfen, was haben wir für Utopien für den Care- oder Reproduktionsbereich. Das ist eine interessante Frage. Dann wird jetzt Martina eine kurze Einführung machen, sich vorstellen und eine kurze Einführung machen. Und dann geht's weiter.
Ja, hallo zusammen auch. Ich möchte euch herzlich begrüßen. Zuerst noch eine Erklärung. Es geht ein Plakat zum 8. März durch. Das ist für eine Genossin, die momentan im Gefängnis ist. Bitte unterzeichnen. Wir werden es ihr als Solidaritätsbotschaft zukommen lassen von dieser Veranstaltung. Nun, ich bin Martina. Ich bin Teil des Frauenbündnisses, das auch die 8. März-Kampagne organisiert. Und ich bin auch organisiert in der Frauenstruktur des revolutionären Aufbaus. Privat studiere ich Medizin und werde sozusagen bald im Care-Sektor arbeiten. Ich versuche einen kurzen Überblick zu verschaffen. Ich will nicht zu fest in die Tiefe, in theoretische Diskussionen abschweifen, sondern ich will eigentlich vor allem versuchen darzustellen, warum sich im Care-Bereich etwas verändert. Und noch die spannendere Frage versuche ich ein bisschen zu behandeln. Was bedeuten diese Veränderungen für uns als Frauenkämpferinnen oder für uns als Arbeiterinnen in diesen Bereichen und was können wir für eine politische Praxis entwickeln, was braucht es für die zukünftigen Kämpfe dort? Nun, wie ihr wisst und auch diese Veranstaltung zeigt es, die Care-Arbeit gerät immer mehr in den Fokus. Es wird viel darüber diskutiert, gerade feministische Ökonominnen beleuchten diesen Sektor mit sehr besonderer Aufmerksamkeit. Ein Sektor, wohlgemerkt, der von der bürgerlichen Ökonomie bisher ziemlich ignoriert wurde. Und das hat natürlich System, denn im Kapitalismus liegt der primäre Fokus auf der Art von Arbeit, die das Kapital vermehrt, sprich die bezahlte Lohnarbeit. Dass die Arbeitskräfte, die diese Lohnarbeit verrichten, reproduziert und aufgebaut werden müssen, das war so nebenbei die Sache des Staates oder auch halt Privatsache der Familie, sprich der Frauen. Doch nun geschieht eine Veränderung und es ist wohl auch kein Zufall, dass Care aktuell so ein wichtiges Thema ist, denn nun gerät der Care-Sektor auch ins Blickfeld des Kapitals. Sprich, das Kapital entdeckt diesen Bereich als Markt, wo es zu investieren versucht. Nun, der Vortrag ist wie folgt gegliedert. Zuerst will ich eine kurze Definition geben, was ist überhaupt Care-Arbeit, was sind die Besonderheiten. Dann will ich eben diese Veränderungen kurz darlegen, warum die geschehen. Und dann zum Punkt, ja, was bedeutet das für uns? Nun, die Definition, ganz grob will ich die machen. Care-Arbeit ist ganz einfach alle bezahlte und unbezahlte Sorge-, Betreuungs- und Pflegearbeit. Das heißt, für Kinder, für Kranke, für alte oder sonst unterstützungsbedürftige Personen. Es ist klar, es ist eine enorm wichtige Arbeit. Ein Kind könnte nicht einen Tag ohne Care-Arbeit überleben. Es gäbe kein menschenwürdiges Leben für Kranke und Alte. Und ich finde, auch hier auf dem Podium haben wir eine schöne Auswahl aus Bereichen. Wir haben aus der Altenpflege eine Frau, wir haben aus dem Hort der Kinder und wir haben aus dem Spital von den Kranken eigentlich eine treffende Auswahl für die Care-Arbeit. Nun, was ist das Besondere an der Care-Arbeit? Da will ich drei Punkte herausgreifen. Zum einen ist sicher die Personenbezogenheit ein wichtiges Merkmal. Denn bei der Care-Arbeit geht es immer um Betreuung und um Pflege. Das heißt, die Beziehung spielt immer eine Rolle in dieser Arbeit und ist auch ein wichtiger Teil der Qualität dieser Arbeit. Daraus folgt auch, dass der zweite Punkt, diese Arbeit ist oft geprägt von Abhängigkeit. Das heißt, die Person, die Care-Arbeit benötigt, die kann nicht frei wählen, will ich die Schuhe kaufen oder will ich das nicht, sondern die braucht Pflege. Zum Teil auf Leben oder Tod eben sozusagen. Das heißt, eine große Abhängigkeit. Und der dritte Punkt ist die Zeit. Die Zeit ist bei der Care-Arbeit ein anderer Faktor als sonst bei der Arbeit. Sagen wir, in der Autoproduktion kann bei gleicher Qualität mit einer Produktivitätssteigerung ein Auto in einer Stunde hergestellt werden, während es vorher 2 Stunden braucht. In der Pflege geht das nicht. Es ist sehr schwierig, die Arbeit sozusagen im Sinne des Kapitals zu rationalisieren, zu steigern, weil die Zeit eben ein wichtiger Qualitätsfaktor ist, genau zum Pflegen dieser Beziehung zu pflegenden Person. Und das heißt, somit können wir eigentlich sagen, Care-Arbeit ist heute eine sogenannte wertschöpfungsschwache oder eben auch arbeitsintensive Tätigkeit. Und eine nicht zuletzt unwichtige Besonderheit ist natürlich auch, dass die Care-Arbeit traditionell wie auch heute hauptsächlich von Frauen geleistet wird und wurde und oft eben auch unbezahlt. Nun zu den aktuellen Veränderungen. Es finden massive Veränderungen statt. Tatsache ist auf jeden Fall, dass die Nachfrage nach bezahlter Care-Arbeit steigt. Und darum eben auch sich diese Entwicklung gibt, dass der Kapitalismus in diesem Bereich den Markt immer mehr entdeckt und versucht, Profit zu erwirtschaften. Nun gibt es auch hier drei Punkte, warum ist diese Nachfrage nach Care-Arbeit, warum ist die gestiegen in der letzten Zeit? Und vielleicht muss ich noch sagen, ich beziehe mich bei dieser Zusammenfassung auf die westlichen Industrieländer, also nicht auf die ganze Welt. Der erste Punkt, warum es eine steigende Nachfrage gibt nach bezahlter Care-Arbeit, ist, dass das Familienernährermodell der 60er und 70er Jahre ausgedient hat. Also das Modell, Vater geht arbeiten, Mutter betreut die Kinder, das hat ausgedient. Zum einen natürlich wegen der Frauenbewegung, die sich stark gemacht hat für die Aufhebung dieser geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, die sich vom Herd befreit haben. Aber zum anderen war das natürlich auch im Interesse des Kapitalismus. Denn der Kapitalismus hatte ein Interesse, den Ernährerlohn abzuschaffen. So wurden kontinuierlich bereits ab Mitte der 70er Jahre Lohnkürzungen durchgeführt, die es immer weniger möglich gemacht hatten, mit einem Lohn eine Familie zu ernähren. Als Anmerkung, natürlich gab es auch in den 60er und 70er Jahren durchaus proletarische Familien, für die es nie möglich war, mit nur einem Lohn die Familie zu ernähren. Diese Entwicklung hat natürlich zu einer stärkeren Berufstätigkeit der Frauen geführt und das wiederum hat die Nachfrage nach Care-Arbeit, die nicht mehr im Privaten, sondern eben in Horten zum Beispiel geleistete Care-Arbeit gesteigert. Das ist die eine Sache. Der zweite Punkt ist die demografische Entwicklung. Durch den steigenden Wohlstand, die bessere Medizin, wird die Bevölkerung heute tendenziell älter. Das heißt, es braucht auch mehr Pflege im Alter und bei Krankheit. Und der dritte Punkt ist das Verhältnis zwischen Industrie- und Dienstleistungssektor. Care-Arbeit gehört zum Dienstleistungssektor und wir können sehen, dass sich das Verhältnis zwischen diesen beiden Sektoren zugunsten der Dienstleistung verschiebt, weil die Industrie einerseits besser rationalisierbar ist, das heißt, die Produktivität kann einfacher gesteigert werden und andererseits ist es natürlich auch möglich, die Industrie auszulagern in sogenannte Billiglohnländern, während die Care-Arbeit hier verrichtet wird. Und darum verschiebt sich auch dieses Verhältnis dieser Sektore. Nun, was heißt das oder was heißt das für uns oder was passiert nun im Kapitalismus? Es ist klar, dieser Nachfrage kommt der Kapitalismus nach, indem immer mehr Unternehmen versuchen, in diesen Care-Sektor reinzugehen und dort Profit zu holen. Ich finde den Gesundheitsmarkt ein sehr gutes Beispiel. Es wird zum Beispiel von der Credit Suisse als der Wachstumsmarkt gefeiert. Also das Kapital gerade in der Krise, wo das Kapital irgendwo Investitionsmöglichkeiten oder eben profitable Investitionsmöglichkeiten sucht, ist dieser Markt sehr attraktiv und eine große Hoffnung auch fürs Kapital. Gleichzeitig wird auch der Sozialstaat abgebaut, auch das eine Folge oder verstärkt sich in der Krise. Da geht es von IV-Revision über Auslagerungen bis hin zu Spitalprivatisierung. Da wird alles gemacht und das hat auch zur Folge, dass der Staat sozusagen seine Bereiche abgibt und diese dann eigentlich für den freien Markt zugänglich ist. Ja, was sind die Folgen dieser Prozesse? Es ist klar, die Leidtragenden sind vor allem die Frauen und das nämlich auf zwei Arten. Einerseits sind die Frauen betroffen, die in diesen Sektoren arbeiten, also in der Privatwirtschaft oder in den Unternehmen. Dort findet momentan eine massive Arbeitshetze statt. Es wird auf jede, ich glaube, das werden wir auch noch hören, auf wirklich jede erdenkliche Weise probiert, die Effizienz zu steigern. Der Lohn wird gedrückt und so weiter. Und wohlgemerkt, das in einem Bereich, der schon seit jeher, wie sie schon gesagt hat, von prekären Arbeitsbedingungen betroffen ist, schlecht bezahlt und wenig wertgeschätzt wurde. Das heißt, einerseits sind die Arbeiter in diesen Bereichen betroffen und auf der anderen Seite sind aber auch die Frauen im Allgemeinen betroffen, denn durch den ganzen Sozialabbau fällt automatisch wieder mehr Care-Arbeit, die vorher vom Staat verrichtet wurde, in den privaten Bereich, die dann wieder von den Frauen zu Hause verrichtet werden muss und somit eigentlich diese Doppelbelastung zwischen Beruf und Hausarbeit sich massiv verstärkt. Nun, ich komme eigentlich zum dritten Punkt. Was bedeutet das für uns? Ihr seht, wenn wir von Frauenkampf reden, dann gibt es hier alles viel zu tun, würde ich sagen. Es kann interessant werden, denn natürlich überall, wo solche Angriffe stattfinden, dort gibt es auch Widerstand von unten. Und Beispiele kennen wir schon. Es sind auch hier Frauen, die gekämpft haben. In diesem Bereich haben schon vermehrt Kämpfe stattgefunden. Und ich glaube, das wird auch weiter so sein. Ich glaube, wir müssen diesen Kampf auf verschiedenen Ebenen führen. Einerseits ist diese Veranstaltung ein Teil davon. Es muss informiert werden über diesen Bereich. Es muss irgendwie dargestellt werden, was passiert. Und natürlich auch ganz praktisch, es muss eine Vernetzung stattfinden zwischen den Arbeiterinnen und Frauen, damit wir uns gemeinsam zusammentun. Es muss ein Austausch geben über die verschiedenen Kämpfe, die gemacht wurden und über Widerstandsformen, damit wir besser sozusagen gewappnet sind für die Zeiten, die kommen. Nun, für mich ist klar, es sind nicht die schlechten Seiten des Kapitalismus, die diese Frauenarbeit und Sorgearbeit immer wieder minder bewerten. Es ist auch nicht die schlechte Seite des Kapitalismus, dass der Druck auf die Arbeitsbedingungen steigt, sondern es ist das Wesen des Kapitalismus. Und darum glaube ich, und jetzt komme ich zum Schluss, möchte ich zum Schluss noch auf die Parole kommen, denn ich finde, es ist eine wirklich gute Zusammenfassung. Und zwar heißt unsere Parole zum 8. März: Care-Arbeit kollektivieren, Kapitalismus entsorgen. Wenn wir die Care-Arbeit kollektivieren, dann wollen wir das richtig. Und zwar nicht einfach nur, so wie das der Kapitalismus macht, im Sinne von Profitmaximierung, weil er kollektiviert durchaus, einfach in seinem Sinne. Wir meinen aber damit etwas ganz anderes. Wir meinen damit, dass die Aufhebung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und die Forderung auch, dass die Verantwortung für Care-Arbeit nicht mehr nur bei den Frauen liegt, sondern dass wir eine gesellschaftliche und kollektive Verantwortung daraus machen. Nun, darum glaube ich, wenn wir bei diesem Thema sind, dann gilt dieser Kampf eben als Arbeits- und als Frauenkampf dem Kapitalismus.
Gut, als Nächste wird nach dieser guten theoretischen Einführung wird jetzt Bogeno ein bisschen mehr in die Praxis gehen.
Also ich heiße Bogeno Romanska aus Polen, Karin Migrantin in der Pflegebereich, 24 Stunden Betreuung. Also was ich dazu Praktisches jetzt sagen würde, also wir wollen alle bessere Leben, ob man in Polen oder in der Schweiz oder in Deutschland ist, und die Frauen, die von Osten kommen, die wollen besser, gute Arbeit machen, und die bemühen sich auch. Der Unterschied ist, dass die alle verschieden behandelt sind, zum Beispiel die Firmen in der Schweiz direkt angestellt sind oder von Osten. Das ist großer Unterschied in dem Lohn. Da sind die Kräfte nicht ausgeglichen. Natürlich die Schweizer Firmen, die Frauen verdienen das ab 2.500 bis 3.500 Franken, wo die zum Beispiel aus Polen oder Ungarn Firmen kommen, 1.200 Franken. Das ist ein großer Unterschied. Und oft müssen die auch AHV zum Beispiel in dem Land oder Krankenversicherung noch selber dazu bezahlen. Und wieso sind die anderes, ne? Die sind doch gleich. Ich war in einer Schweizer Firma angestellt, habe die 3.000 Franken verdient. Die Frauen, die aus Polen oder Ungarn kommen, 1.200. Das tut schon weh. Ja, also was geht? Zweites Problem über die Arbeitsbedingungen. Zum Beispiel, wie viel Zeit soll man an dem Arbeitsort? Wie viel haben die Frauen Freizeit? Wo sind die Wochenende? Die sind meistens gar nicht bezahlt. Viele Frauen sagen, ja, wie kann ich gehen? Ich kann nicht mal meine Patienten alleine lassen. Diese Zeitverantwortung, dieser Druck, also psychische Belastung auch. Und natürlich, wenn sie die 24 Stunden ganze Woche so Verantwortung, dann ist sie selber auch belastet. Ne? Also die Frauen brauchen also wie selber auch soziale Kontakt etwas ausgehen, wieder die Kräfte zu sammeln. Ja, wir haben vorbereitet eine Klage vor Gericht von meiner Kollegin Agatha. Wo wollen wir das genau feststellen? Also wie viel ist die 24 Stunden Arbeit wert? Was ist Arbeit? Was ist Freizeit? Weil das ist eigentlich nicht geregelt und weiß man nicht, wie das fängt. Erst wissen die Frauen nicht und die Firmen nutzen das, wo die doppelt so viel oder dreimal so viel an uns verdienen. Und vierter Punkt, was mich stört, zum Beispiel viele Frauen von Ausland kommen, die können keine Sprache, die wissen nicht, wo man sich, ob die Krankenversicherung stimmt, ob die überhaupt legal sind. Die von der Firma von Ausland, die sind überhaupt nicht angemeldet, haben keine Versicherung, nichts. Also das ist schon ein größeres Problem. Also es ist viel zu klären in diesem Bereich, 24-Stunden-Bereich. Ja, danke schön.
Habt ihr noch direkt Fragen an Bogena?
Also, wie ich gehört habe, organisiert ihr euch? Also habt
ja,
ihr euch zu organisieren?
Ja. Ja, wir haben uns organisiert. Ich denke, das ist der nächste Punkt. Das kommt noch nachher. Ja, wir haben mit Gewerkschaft VPOD ein Netzwerk Respekt gegründet, wo wir uns versammeln und informieren uns. Da haben wir auch Frauen Kontakt, können vergleichen, wie die Arbeitsbedingungen haben und die andere und etwas zusammen auch austauschen. Und wir haben angefangen, jetzt Deutsch zum Beispiel zu lernen. Und manche wollen schon besser sein und wollen zum Beispiel Schweizerische Rote Kreuzkurs machen. Und wir erzählen, wie, wo, was man machen muss. Wo können sie sich anmelden? Und so helfen sie uns.
Diese Klage, die in Vorbereitung ist, ist das für eine Art Klage und gegen wen richtet sie sich? Ist das eine Feststellungsklage?
Das ist wegen der Arbeitgeber, wo meine Kollegin, der Arbeitgeber ist, nachdem ich geklagt habe, das war meine Kollegin, die wir uns ausgetauscht haben. Und nachdem der Arbeitgeber hat noch andere Lücke gefunden und hat sie über Temporialbüro angestellt. Also dann hat sie schon zwei Arbeitgeber gehabt. Und wir klären jetzt, wie, was, was war das für ein... das war schon kompliziert, weil eigentlich mit dem Temporialbüro, sie hat keinen Vertrag, der Kunde hat andere Vertrag, sie andere Vertrag und kann man nicht richtig nachrechnen, was sie verdienen sollte oder was sie verdienen hat. Oder ich habe das nicht. Ja, dazu.
Ich habe noch eine Frage. Wenn ihr in der, also Leute betreut, bekommt ihr irgendwie eine Unterstützung oder wer lernt euch, wie es geht oder wie es einfacher geht oder arbeitet ihr mit einer Spitex zusammen? Oder
ja, einmal wurde gezeigt und besprochen, zum Beispiel bei der Kollegin, sie war 24 Stunden rund um die Uhr und dieser Herr hat keine Familie und niemand hat sie ausgetauscht. Nicht mal Wochenende nicht. Und sie hat nur 7 Tage pro Woche bezahlt bekommen. Und die Wochenende waren gratis. 5 Tage. 5 Tage, ja. Ja, das war das Problem. Und die Firma behauptet, am Wochenende hat sich die Familie gekümmert. Dieser Mann war nicht verheiratet, hat keine Kinder gehabt, nur eine Freundin, die nach zu ihm geschaut. Also die von dieser Firma haben sich nicht mal dafür interessiert, was sind das für Familien. Ja. Und das
also wo findet das denn statt? In einem privaten Krankenhaus?
In Basel, private. Ja. Private.
Private Haushalte.
Zu Hause. Also das war eine private Spitex-Firma. Ja, private Spitex-Firma.
Gut, dann wird jetzt Iris weitermachen. Ihr Themaschwerpunkt wird ein bisschen sein, so was für Managementmethoden werden eingesetzt, um Abbaupläne im Gesundheits- oder Betreuungsbereich einzusetzen.
Also ich bin Iris Bischel, ich bin soziokulturelle Animatorin. Ich arbeite als Hortleiterin in einem Sekundarjugendhort im Kreis 4. Ich arbeite auch, und das ist auch typisch, mehrere Stellen zu haben, im Denknetz, das ist der linke Think Tank der Schweiz. Da haben wir letztes Jahr das Buch Care statt Crash herausgegeben. Ich bin Mitherausgeberin und ich habe in einer feministischen Autorinnengruppe, bin ich Mitautorin des einen Artikels, was die Linke immer noch vergisst. Und der aktuelle Artikel, der da drin ist, das Theorem der neuen Landnahme, feministisch gewendet. Wir im Denknetz beteiligen uns auch an dieser Aktionskonferenz Care Revolution in Berlin Mitte März dieses Jahr. Es hat da hinten Flyer zu der Konferenz, zum Denknetz und auch die Bücher. Also vielleicht noch eine kurze Ergänzung zum Care-Bereich an und für sich. Die ganze Arbeit, wenn man die ganze Arbeit anschaut, dann sieht man, dass nur 50% Erwerbsarbeit, also bezahlte Arbeit ist. Also wir sprechen hier von immensen Dimensionen. Der kleinste Teil der Care-Arbeit ist bezahlt. Und noch ein weiterer Punkt, die demografische Entwicklung, die du vorhin angesprochen hast, das erscheint uns als neoliberale Demagogie, also falsches Argument. Es ist nämlich so, dass obwohl die Leute älter werden, was einem Menschheitstraum entspricht, was also nichts Schlechtes ist, sind sie nur in den rund letzten 2 Lebensjahren betreuungs- und pflegeabhängig, wie früher auch. Also da steigt nicht da sprechen sie von Zeitbombe und so weiter, also die machen uns Angst. Und dagegen müssen wir uns auch wehren. Auf der anderen Seite nimmt Betreuungsarbeit für Kinder relativ ab, weil die Gesellschaft als Ganzes altert. Es hat relativ weniger Kinder als ältere Personen. Und zu den Managementmethoden als Vorbereitung zur Durchführung des Abbaus. Also das Ziel ist ja einerseits, die rentablen Teilbereiche im Care-Bereich zu privatisieren, dadurch Profite abzuziehen. Und andererseits die unrentablen Bereiche zu prekarisieren, sprich Sozialabbau. Die Methoden, die im sogenannten New Public Management auch eingesetzt werden, sind eigentlich dieselben wie in der Gütermassenproduktion. Also eigentlich immer noch diese fordistische Vorstellung von Anzahl Stück pro Stunde. Also, ich kann jetzt ich habe 5 Methoden identifiziert, die ich auch mit Beispielen aus dem Hortbereich oder aus der Pflege bebildern kann. Also einerseits die Hierarchisierung, das ist meistens der erste Schritt. Als erstes wird überschichtet, eine neue Leitungsfunktion eingeführt. Im Hort war das die Funktion Leitung, Betreuung. Früher waren das kooperative, gleichgestellte Teams. Jetzt streng hierarchisiert. Es gibt mittlerweile 5 bis 6 Hierarchiestufen in Teams. Teilweise sind das mehr Stufen als Personal. Diese Leitung, Betreuung ist natürlich in einer krassen Sandwich-Position, aber trotzdem, da wittern die wenigen Männer in diesem Bereich auch Karrierechancen, und es ist darum auch nicht Zufall, dass überproportional viele Männer in dieser Leitungsfunktion sind. Dann der zweite Schritt war Stellenbeschreibungen, die überarbeiten, also die früheren kollektiv organisierten Teams, Hortteams, wurden also jetzt die Stellenbeschreibungen, es gibt jetzt Leitung, Betreuung, Hortleitung, FAB, Fachpersonenbetreuung und pädagogische Assistenz, und dann gibt es noch Küchenhilfe und Mithilfe. Die Hortleitenden haben eine Tertiär, also Hochschulausbildung, und waren zwar immer noch als Frauenberuf diskriminiert, lohnmäßig eingestuft von der Stadt Zürich, aber jetzt entsteht natürlich ein massiver Lohndruck, das ist auch das Ziel, dass durch den Einsatz von FAB, die nur eine berufliche Grundbildung, also Lehre haben, die werden jetzt eingesetzt für teils dieselben Aufgaben wie früher die Hortleitungen, aber sie sind 3 Funktionslohnstufen tiefer eingestuft. Das ist mehrere tausend, also ich glaube so um die 1000 Franken pro Monat weniger als Hortleitung. Natürlich gibt es da auch noch die Effekte, dass dann Hortleitungen konkurrenzieren gegen die FAB und die nicht willkommen heißen in dem Bereich. Also es wird nach unten der Druck weitergegeben. Dann durch diesen Prozess senkt sich natürlich auch das Ausbildungsniveau, sprich Qualität und Lohnkosten. Eine weitere Managementmethode ist Quantifizierung. Da werden quantitative Messungen, auch dieselben wie in der Güterproduktion, also eben Stück pro Stunde, angewandt. Und zwar ganzheitliche Prozesse, das ist eine Eigenschaft der Care-Arbeit, werden also zerstückelt, so wie die Teams ja auch, werden die Arbeiten auch zerstückelt in einzelne Handlungen. Dann kann man messen, wie viel Zeit braucht so eine Handlung. Im Spitex-Bereich ist das bis zu Minuten aufgeschlüsselt. Und es gibt dann Arbeiten, die nicht mit diesen Quantifizierungen, quantitativen Methoden nicht erfasst werden, also durch die Maschen fallen. Und wie du vorher gesagt hast, die Beziehungsarbeit braucht Zeit und Zuwendung und Präsenz. Und das sind nicht messbare qualitative Kriterien, die mit diesen Methoden völlig wegfallen. Im Pflegebereich gibt es mittlerweile, glaube ich, so um die Hälfte der Leute im Akutspital, in Zürich gab es mal eine Umfrage, die kommen früher vor ihrer Arbeitszeit oder und bleiben länger unbezahlt, damit sie aus ihrer ethischen Not kommen, weil sie das nicht mehr vertreten können, so mit Menschen, mit ihren Patientinnen umzugehen. Zeit für Gespräche, Zeit zum Zuhören, Zeit um zu streiten, um die Beziehung zu pflegen. Also im Hort haben diese quantitativen Messungen die eine Auswirkung wird vom Schulamt Verdichtung genannt. Es geht natürlich um Verengung, also mehr Kinder pro Quadratmeter. Die Stadt Zürich unterschreitet mittlerweile internationale und europäische Empfehlungen. Also 4 Quadratmeter pro Kind, ich meine, das ist auch blödsinnig eigentlich, sowas zu rechnen, aber das wird als international als Minimum dargestellt. In Zürich ist es jetzt zu Spitzenzeiten 2 Quadratmeter pro Kind. Das heißt natürlich auch, also die Kindergruppen werden größer, das heißt also auch weniger Personal pro Kindergruppe. Es gibt, die bestehenden Räume werden zu wenig ausgebaut, das kostet ja Geld. Es gibt, die Räume werden also vollgestopft und es gibt kaum mehr ruhige Rückzugsräume, was total wichtig ist für die entwicklungspsychologische Entwicklung der Kinder. Und sie tragen dann mehr Stress nach Hause, was natürlich dann auch wieder Folgen hat auf die unbezahlte Care-Arbeit im Privathaushalt. Die Schulungsräume, also Räume der Schule, müssen mehrfach genutzt werden. Das heißt dann konkret, die Kinder müssen im Korridor essen oder im Unterrichtsräumen. Bei der Berechnung von diesen Quadratmetern werden teilweise Außenräume dazu gezählt. Und die Räume können also nicht mehr von diesen Kindern angeeignet werden, was eigentlich pädagogisch total wichtig wäre. Dann ein weiterer Punkt ist Standardisierung. Habe ich schon überzogen? Gut, ganz kurz. Standardisierung könnt ihr euch vorstellen. Also im Hortbereich heißt das, es gibt keine eigenen Produktionsküchen mehr, wo frisch gekocht wird, sondern es wird Standardfood von einer inzwischen privatisierten Firma, Money and More, ehemals Stadtküche, angeliefert. Es wird zwar relativ großzügig Maschinen geliefert, Steamer und so, damit es dann weniger Personal braucht. Weitere Methode ist Effizienzsteigerung und Rationalisierung. Klar, wenn man ein bisschen ein Verständnis hat von was ist Care-Arbeit, mit diesen Merkmalen, die Martina vorhin beschrieben hat, ist klar, das ist Gift für die Qualität im Care-Bereich. Also Administration nimmt zu, es gibt weniger Zeit für die Beziehungsarbeit, für pädagogische Reflexion und Teambesprechungen. Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden delegiert an Spezialistinnen wie Schulsozialarbeit, Heilpädagogik und so weiter. Also Beziehung geht da auch weg. Ein wesentliches Merkmal von diesen Methoden ist auch, dass durch diese Umstrukturierung findet zwar ein Abbau statt, absolut gesehen, das passiert unten bei der Arbeit direkt mit den Leuten, aber es verschieben sich auch Ressourcen von unten nach oben, zum Beispiel in die Kader-Teppichetage, also das Management wird ausgebaut, das sind hochbezahlte Stellen, dann wird auch das ganze Controlling und Messungen und so weiter, das braucht dann IT-Lösungen, die meist dann auch von wiederum hochbezahlten Spezialisten, das sind dann Männerberufe, und wenn es schlimm kommt, dann noch privatisierte, profitorientierte Firmen, die entwickeln dann spezifische IT-Lösungen für die Organisation des Horts oder der Pflege und so weiter. Ja,
gut, jetzt sind wir gerade ein bisschen gedeckelt von diesem Elend. Aber jetzt haben wir zum Glück eine Rednerin, die von einem tollen Arbeitskampf berichtet. Das ist Katrin aus Neuchâtel, wo sie im letzten Jahr gestreikt haben.
Bonjour, je m'appelle Catherine Villanueva, je suis infirmière de formation.
Hallo, ich heiße Katrin und ich bin diplômée Pflegefachfrau.
Cela faisait 12 ans que je travaillais dans le même hôpital à Neuchâtel comme infirmière polyvalente, tournant entre plusieurs services, chirurgie, salle de réveil, urgence, ambulatoire et polyclinique.
Ich hatte 12 Jahre gearbeitet im gleichen Spital in Neuchâtel. Und ich war also als Pflegefachfrau und ich war in dem Sinn Springerin. Also ich habe immer die Abteilung gewechselt, also von Chirurgie zu Aufwachskram, Notfall, Ambulatorium, Polyklinik und so weiter.
J'avais choisi de travailler dans cet hôpital, un petit hôpital de petite dimension où travaillaient seulement 360 employés, environ 70 lits hospitalisés et puis une quarantaine de lits ambulatoires, de chirurgie et de dialyse uniquement, parce que c'était encore justement un petit hôpital avec une vision humaine, presque familiale en fait de la prise en charge des patients, et puis ça correspondait vraiment assez bien à ma vision de ce que devaient être les soins et ma profession.
Ich hatte diesen Spital gewählt, um dort zu arbeiten, weil er eher klein war. Also insgesamt sind es 360 Angestellte und etwa 70 Bette stationär und 40 Bette ambulatorisch. Und also Ambulatorium, insbesondere Chirurgie und Dialyse. Und darum war es klein und hatte auch noch so ein eher menschliche Angehensweise, und es war auch schon fast ein bisschen familiär eigentlich so in der Zusammenarbeit, wie das ging, und das entsprach auch meinen Vorstellungen.
Cet hôpital reçoit de l'argent public pour des missions publiques, mais aussi fonctionne sur le mode privé parce qu'il appartient en fait à une fondation catholique.
Also das der Spital bekommt Subventionen für öffentliche Aufträge, aber gleichzeitig funktioniert er auch auf private Basis und gehört an eine katholische Stiftung.
Et la direction de l'hôpital a fait le choix de vendre l'hôpital à une chaîne de cliniques privées, en l'occurrence GSMN, Genolier, dont le seul but est de remplir les poches de ses actionnaires au mépris de son personnel et en privilégiant en fait une médecine à deux vitesses, hein, c'est-à-dire l'excellence, le confort, la rapidité pour les riches qui peuvent se payer ces services par des assurances privées, et un service minimum pour les autres. Et le fait de faire le choix de vendre cet hôpital donc a ouvert les hostilités entre la direction et une partie du personnel, puisque les conditions de rachat que le futur employeur avait posées étaient de dénoncer la convention collective de travail de la santé neuchâteloise, qu'il jugeait trop restrictive, trop chère, et donc les empêchant de faire les bénéfices qu'il souhaitait.
Dann wurde entschieden, das Spital an eine Kette von Privatkliniken zu verkaufen, also die heißt konkret Genolier. Und eigentlich, also die haben nur einen Zweck, ist irgendwie, also dass die Aktionären möglichst viel Geld einsacken können. Und das funktioniert dann so, dass es einfach eine zwei Gesellschaften Medizin gibt. Also einerseits für die viel bezahlen können, gibt es irgendwie ausgezeichnete Pflege und Behandlung, Komfort und alles ist schnell, und für die, die es sich nicht leisten kann, gibt es nur einfach das Minimum. Und also diese Entscheid, das Spital zu verkaufen, hat dann eigentlich den Konflikt eröffnet zwischen der Spitalleitung und ein Teil der Angestellten, weil einer der Punkte war, dass die das kaufen wollen, hatten als Bedingung gestellt, dass Gesamtarbeitsvertrag gekündigt wird, weil die Bedingungen, die da drin waren, eigentlich ihnen große Profite auch gehindert hätten. Also sie hätten nicht so viel Gewinn machen können, wie sie wollten.
Après une forte mobilisation du personnel au début, l'embourbement du conflit social et la violence des moyens utilisés pour casser le mouvement de protestation des employés, et donc la peur qui en a résulté, nous nous sommes retrouvés qu'un très petit nombre de personnes assez déterminées et courageuses pour tenter de défendre nos droits et nos acquis sociaux et syndicaux.
Also am Anfang hat sich das Personal sehr stark mobilisiert, das hat also so sehr gut angefangen, aber nachher hat sich der Konflikt in die Länge gezogen, und vor allem wurde auch die Druckmittel und die von der Gegenseite benutzt wurden, waren sehr, sehr stark und sehr gewalttätig, und also um versuchen, den Widerstand zu brechen. Und das hat dann auch Ängste geschürt, und schlussendlich waren wir dann nur noch eine kleine Gruppe von Menschen, aber sehr entschlossen, unsere Rechte zu verteidigen.
Malheureusement, nos adversaires étaient trop puissants, recrutant des soutiens, des alliés dans tous les secteurs du canton. Au niveau politique, ils ont eu des appuis au niveau économique, même les journalistes ont parti pris contre nous, certains, la justice aussi, et puis l'Église catholique, puisque c'était un hôpital catholique. Et le conflit s'est terminé, en fait, vraiment... Enfin, pas tout à fait, il a continué, mais il s'est terminé pour nous après 71 jours de grève par nos licenciements brutaux et surtout illégaux.
leider waren unsere Gegner zu stark. Und vor allem haben sie es geschafft, sich ganz viel Unterstützung zu holen, ein bisschen überall, also in der Politik, in der Wirtschaft, aber auch bei den Medien. Also die Journalisten haben sehr gegen uns berichtet, bei der Justiz, bei der katholischen Kirche natürlich, war ja ein katholisches Spital und so weiter und so fort. Und so hat sich dann der Kampf für uns geändert, also jetzt nicht definitiv geändert, aber es gab so mal ein Ende nach 71 Tagen, und zwar auf sehr brutale Weise, dass wir, dass der Streik so beendet wurde, dass wir uns gekündigt wurde. Das war illegal, aber es wurde so gemacht.
Depuis de nombreuses années, je suis une militante engagée pour défendre des valeurs qui me sont chères. Par exemple, au niveau écologie, je me suis battue contre le nucléaire, au niveau éthique, contre la peine de mort, au niveau politique, contre l'anticapitalisme, pour la justice sociale et pour des luttes féministes et antiracistes.
Also ich engagiere mich eigentlich schon sehr lange. Ich bin eine Aktivistin und verteidige die Werte, die mir wichtig sind, sowohl was die Umwelt betrifft, gegen AKWs, ethische Werte, gegen Todesstrafe zum Beispiel, und natürlich politisch gegen den Kapitalismus und so auch, aber auch immer gekämpft für den Feminismus und gegen Rassismus.
Mais tout à coup, la situation pour moi a changé, parce que mon implication personnelle s'est densifiée dans cette lutte, et les émotions en ont été démultipliées. Au fil de l'intensification de la lutte, on a vécu beaucoup de peur, des moments de colère, évidemment des moments d'enthousiasme et beaucoup de détermination.
Und das hat sich aber dann schlagartig geändert in diesem Kampf, durch die persönliche Betroffenheit in diesem Kampf. Also es wurde alles dann durch das viel, viel dichter, und auch die Emotionen wurden viel stärker im Verlauf von Widerstand, der auch immer stärker wurde. Also es gab viele Emotionen, wie natürlich auch Angst, die da war. Manchmal waren wir sehr wütend. Es gab aber auch viele Momente der Begeisterung und viel Entschlossenheit auch.
J'ai appris à être une personne curieuse, intéressée, qui s'implique pour améliorer la vie de tous et de chacun dans mon métier, mais également dans la cité, dans le monde dans lequel je vis. Une personne qui réfléchit, qui analyse et puis surtout qui garde une liberté dans ses choix, dans ses actes, même si parfois ils vont à contre-courant de l'opinion majoritaire. Mais cette grève, elle aurait été un choc pour moi, parce que en fait, ça aurait été une école de la violence. La violence que peuvent atteindre ceux qui se laissent dominer par la cupidité, par la lâcheté, par la couardise, et qui ont uni leurs forces en fait pour s'enrichir toujours plus, prendre le pouvoir sur les plus pauvres et sur les plus fragiles, et puis d'autant plus si en face d'eux il y a des personnes comme nous qui se sont levées pour les affronter et tenter de les empêcher dans leur dessein de domination.
Ich hatte gelernt, eine neugierige, offene Person zu sein, die auch immer interessiert war, was das um mich herum passiert und auch in meinem Beruf, in der Stadt, in der Welt, in der ich lebe, die eine Person, die überlegt, analysiert und auch für seine eine Person, die für ihre Entscheide steht. Und auch dafür steht, auch wenn es gegen den Mainstream geht. Und diesen Streik war ein Schock für mich. Es war auch eine Schule der Gewalt, also zu sehen, was für eine Gewalt angewendet wird von denen es nur um das Geld geht und denen es die eigentlich feige sind und sich zusammentun, um einfach immer mehr zu verdienen und um einfach immer mehr Macht zu haben gegen die Leute, die ärmer sind und die vielleicht auch fragilisiert sind und wie sich diesen Angriff auch brutalisiert und stärker wird, wenn eben die Schwächen aufstehen und sich wehren.
La différence entre une lutte de travailleurs en général et une lutte de femmes est surtout dans le regard des adversaires respectifs. Dans notre monde encore très machiste et patriarcal, il est difficilement concevable et acceptable pour les hommes, et en particulier pour les hommes de pouvoir, que des femmes, puisque nous étions majoritairement des femmes, supposées soumises et silencieuses, remettent en cause leur discours dominant et leurs décisions injustes. Dans leurs yeux et dans leurs réactions, on sent leur mépris et leur incrédulité face à notre intelligence, à notre courage et à notre détermination.
Der Unterschied zwischen einem Arbeiterkampf und einem Frauenkampf ist eigentlich im Blick, der von den Gegnern auf den Kampf geworfen wird, wie der wahrgenommen wird. In unserer Welt, die macho und patriarchal ist, ist es für die Männer sehr schwer vorstellbar, und gerade für Machtmänner sehr schwer vorstellbar, dass Frauen, die ja so als unterwürfig und nett und schweigend wahrgenommen werden, dass die ihren dominanten Diskurs in Frage stellen und sich dagegen wehren. Wir waren ja vor allem Frauen, die diesen Streit gemacht haben, und man hat in ihren Blicken auch gesehen, also nicht nur ihren Hass, aber auch dass sie sich das gar nicht vorstellen konnten, dass wir irgendwie mutig und intelligent und entschlossen sein konnten in unserem Kampf.
Au début, je n'ai pas vu le côté féministe de notre combat, mais plutôt un engagement humain concernant une lutte de justice sociale, bien que effectivement la présence masculine était assez faible et défaillante parmi nous. Mais avec le recul, je me rends compte que les attaques du capitalisme se font d'autant plus de violence dans les milieux précaires que sont la santé, la vente par exemple. Il y a aussi d'autres cas de grève où ça ne s'est pas bien passé, ou qui sont essentiellement féminines, et ouais, qui sont typiquement féminines.
Also am Anfang sah ich nicht den, habe ich das nicht, sah ich nicht den feministischen Aspekt von unserem Kampf. Ich sah das als ein Kampf als Menschen für soziale Gerechtigkeit. Und also von Anfang, also obwohl auch die Männerbeteiligung sehr schwach war, trotzdem habe ich es nicht so gesehen. Aber jetzt nachträglich sehe ich, dass der Kapitalismus seine Angriffe anders, umso stärker startet gegen Bereiche, die typisch weiblich gelten und auch prekarisiert sind. Nicht nur die Gesundheit, sondern auch im Verkauf zum Beispiel gab es ja auch schon Streik, die nicht gut geendet haben, und eben so Bereiche, die typisch weiblich gelten.
Le monde du travail dans le domaine de la santé a beaucoup évolué. L'infirmière autrefois était surtout considérée comme une exécutante, soumise, obéissante, corvéable à merci, qui réfléchissait pas trop ou même pas du tout, dévouée, corps et âme, jour et nuit. Mais en 2013, être infirmière, ou 2014 maintenant, être infirmière, c'est devenu une profession très pointue qui demande de la réflexion, des initiatives, des connaissances théoriques, pratiques et humaines de grande qualité. Toutes ces compétences que nous avons cherché à protéger, à valoriser grâce à des conditions de travail décentes et dans un cadre d'une convention collective, par exemple.
Die Arbeitswelt im Gesundheitsbereich hat sich sehr stark entwickelt. Früher war ja die Krankenschwester typischerweise als eine Person betrachtet, die einfach ausführt, die unterwürfig ist, die einfach folgt, macht, was man ihr sagt, Tag und Nacht, denkt wenig bis gar nicht und führt einfach das aus. Und heutzutage ist es ein Beruf geworden, der sich stark verändert hat. Also dann braucht es viel Reflexion, Eigeninitiative, braucht man viel theoretisches Wissen auch, muss man sowohl menschlich und praktisch auch sehr gute Qualitäten haben. Alles das Kompetenzen, die wir eben schützen wollten und die wir auch aufwerten wollten, unter anderem eben auch im Rahmen von einem GAF.
Mais dans un monde qui bascule à une vitesse supersonique vers un ultralibéralisme sauvage, le monde de la santé est également devenu un enjeu économique où s'entredéchirent des rapaces les plus cupides, et ceci sur le dos des patients, en tout cas ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des assurances, comme je l'ai dit déjà avant, et puis sur le dos du personnel aussi, puisque c'est une part essentielle des dépenses dans le fonctionnement d'une institution de soins et sur laquelle on va faire des économies.
Aber in der heutigen Welt, die immer mehr zu einem Ultraliberalismus führt, ist auch eben die Gesundheit immer mehr wirtschaftlich interessant geworden und da stürzen sich alle darauf und wollen da auch ihren Anteil. Und das natürlich basiert auf dem Buckel einerseits der Patienten, also natürlich den Patienten, die wenig Geld haben, wie ich es vorher schon gesagt habe, und auch auf dem Buckel vom Personal, wo ja eben soll immer mehr gespart werden in den Pflegeinstitutionen.
Pour ceux qui peuvent payer, donc luxe, traitement de choix, des grands professeurs, rapidité de l'accès aux soins. Et puis pour les autres, des listes d'attente, encombrement dans des services débordés, personnel réduit, stressé, épuisé par des conditions de travail indignes et avec des grands risques d'erreurs, des soins de moins bonne qualité, un manque de temps et surtout, comme disait aussi un collègue, là, de manque de temps dans le relationnel qui est pourtant une part importante de la prise en charge de qualité des patients.
Also eben für die, die es sich leisten können, gibt es Luxusbehandlungen, die großen Professoren, Chefärzte und so und einen schnellen Zugang zum Gesundheitswesen. Und für alle anderen gibt es Wartelisten, überfüllte Abteilungen, zu wenig Personal, gestresstes Personal, eben die in schlechten Arbeitsbedingungen arbeitet und das steigert natürlich auch noch das Risiko von Fehlern. Das gibt dann schlechtere Qualität in der Pflege. Zu wenig Zeit natürlich und was meine Kollegin vorher auch schon gesagt hat, das, vor allem auch auf Kosten der Beziehungsarbeit, was ja unabdingbar ist eigentlich auch in der Pflege.
La majorité du personnel soignant se rend compte de la dégradation des conditions de travail et de salaire et de la qualité des soins, mais une espèce d'abrutissement général, de fatalisme, peut-être même de lâcheté, domine et laisse faire le rouleau compresseur mis en route qui écrase tous et tout sur son passage au nom de toujours plus de profits.
Also eigentlich die Mehrheit des Pflegepersonals merkt diese Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen, also eben Arbeitsbedingungen, schlechterer Lohn, all diese Sachen, die Qualität auch der Pflege, die abnimmt. Aber irgendwie gibt es wie auch eine Art Fatalismus und vielleicht auch Feigheit, die vorherrscht. Und dann lässt man einfach die Wälze einfach weiterwalzen, das alles einfach platt macht im Namen von immer mehr Profit.
L'indifférence majoritaire à ces grandes attaques citoyennes et syndicales, entre autres par nos licenciements abusifs, m'a beaucoup fait souffrir. Et j'avais l'impression d'être parfois une extraterrestre perdue dans un monde inconnu avec lequel je n'arrivais plus à communiquer. Mais j'ai aussi appris par cette lutte à mieux me connaître, à connaître mes forces, à connaître mes limites et à me mettre en adéquation entre mes valeurs et mes actions. Ça m'a aussi permis de faire le ménage un peu dans mes relations personnelles et professionnelles et surtout à faire entrer dans ma vie de très belles personnes que je n'aurais pas connues sinon et surtout à augmenter ma détermination à lutter pour un monde plus solidaire, plus juste, plus égalitaire, à être aussi plus lucide et puis un peu moins naïve.
Also die große Unbeteiltheit und Indifferenz gegenüber diese Angriffe hat mich war sehr schlimm für mich. Ich habe sehr darunter geleidet. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich bin als eine Außerirdische in einer Welt, die ich überhaupt nicht mehr verstehe und in eine Welt, mit der ich nicht mehr kommunizieren kann. Aber ich habe auch in diesem Kampf gelernt, mich besser kennenzulernen. Ich habe meine Kräfte besser kennengelernt, meine Grenzen. Ich konnte auch irgendwie meine Werte, für das ich stehe, in Einklang bringen mit dem, was ich kämpfe, meine Aktionen. Ich habe auch Ordnung gemacht in meine privaten und beruflichen Beziehungen und konnte auch sehr viel, sehr spannende Personen auch so kennenlernen. Also es war auch da eine Bereicherung und vor allem konnte ich meine Entschlossenheit für eine gerechtere Welt verstärken.
Als letzte in der Vorstellungsrunde haben wir noch die Lea. Sie bringt ein ganz anderes Thema und es ist spannend diese ganze Vielfalt und zu sehen, wie vielfältig die Arbeitsbereiche sind und die Überlegungen, die darin gemacht werden müssen.
Leon, ich bin die Pflegefachfrau und ich arbeite seit 2 Jahren in einem Heim für Menschen mit einer geistigen Behinderung auf einer Wohngruppe für stark geistig behinderte Menschen. Mir fällt im Arbeitsalltag auf, dass erfolgreich versucht wird, anfallende Kosten von den Sozialversicherungen abzuwälzen auf Bewohner und Bewohner. Respektive deren Angehörige oder Vertreterinnen und Vertreter. Besonders stoßend finde ich, dass die Betroffenen selbst sich kaum oder gar nicht wehren können und nicht für ihre Interessen einstehen können. Und der Staat versucht einfach Kosten einzusparen und trägt dies auf dem Rücken der Schwächsten aus. Dies betrifft zum Beispiel die Finanzierung von Hilfsmitteln durch die IV, wie zum Beispiel Rollstühle, orthopädische Schuhe, Helme, Inkontinenzmaterial etc. Zum Beispiel des Inkontinenzmaterials ist es so, dass noch vor 5 Jahren war die Pauschale pro Jahr bei einer vollständigen Inkontinenz lag sie bei 3.000 Franken. Heute liegt sie bei 1.884 Franken im Jahr. Und es ist nicht so, dass das Material günstiger geworden wäre. Also das ist nicht so. Und die Differenz, die dann entsteht zwischen der Pauschale, die ausbezahlt wird, und dem, was die Leute bezahlen müssen, muss dann einfach die betroffene Person selbst bezahlen oder eben halt die Angehörigen oder wer auch immer dafür aufkommt. Und was auch noch ist, in diesem Fall der Einsparung des Inkontinenzmaterials, ist es bei uns so, dass dann auch wir, die wir dort arbeiten, angehalten werden, Einlagen zu sparen und möglichst wirtschaftlich damit umzugehen. Und somit wird auch der Stress, der eigentlich von oben entsteht, wird immer weit nach unten gegeben zu uns, die wir dort arbeiten und die wir tagtäglich mit diesem Thema konfrontiert sind. Es werden auch bei Therapien gekürzt, zum Beispiel bei Physiotherapie, Hydrotherapie, Ergotherapie. Und was es sonst noch so gibt an Therapien, die Leute benötigen. Und viele Gesuche werden abgelehnt oder es benötigt einen großen Aufwand, wie zum Beispiel Tests, die vorhergehen, ausgefüllt werden müssen. Und auch immer wieder Briefe schreiben, damit auch bezahlt wird. Und viele Therapien werden vor allem auch bei den älteren Leuten abgesetzt. Und diese Leute brauchen auch Physiotherapie. Und auch bei den älteren Bewohnerinnen und Bewohnern übernimmt dann irgendwann die AHV die Leistungen. Und die AV orientiert sich an den Leistungen, die IV zuletzt bezahlt hat. Also wenn ich einen Rollstuhl brauche, dann wird einfach ein Gleichgutsmodell bezahlt. Aber die Leute werden älter und benötigen einen besseren Rollstuhl zum Beispiel. Und dann wird er einfach nicht bezahlt. Und wir hatten einen Fall auf der Gruppe, dass wir ein halbes Jahr warten mussten, bis dann der bessere Rollstuhl bewilligt wurde. Und in der Zwischenzeit musste die Bewohnerin einfach in ihrem alten Rollstuhl sitzen bleiben und hatte dann diverse Wunden und Verletzungen, weil sie sich wund gesessen hat. Und die Personen, ja, wie gesagt, die können einfach gar nichts dafür und müssen einfach warten und sind diesem System total ausgeliefert. Das ist schon eigentlich.
Und dem Ganzen etwas entgegenzustellen, ich habe es am Anfang erwähnt, möchten wir so ein bisschen überlegen, was haben wir für Utopien. Und Utopien stellen wir diesen Tatsachen entgegen. Und mein Wunsch wäre, dass ihr 2 Utopien formuliert, eine Utopie als Fernziel, das wir wahrscheinlich nicht mehr erleben werden, eine Utopie in der Nähe, dass wir irgendwas tun können, irgendwie in diese Richtung etwas umzusetzen. Also, damit ihr kurz überlegen könnt, ein kleines Beispiel von mir. Ich würde mir zum Beispiel eine Gesellschaft wünschen, in der der Mensch im Mittelpunkt ist und alles, die Wirtschaft, Ökologie, Ökonomie, alles muss sich rundherum bewegen. Und das Wohlbefinden des Menschen steht im Zentrum. Es ist klar, dass dies natürlich nicht in einem kapitalistischen System passieren kann, aber das wäre meine Utopie. Eine Kurzzeitutopie, die ich hätte, das wäre, dass wir ein Gesundheitswesen hätten, das für alle gratis ist, dass die Arbeit, die im Care, also ich bin im Gesundheitswesen, darum spreche ich jetzt fürs Gesundheitswesen, dass die Arbeit im Gesundheitswesen, dass die wertgeschätzt wird, lohnmäßig, dass in guten Kollektiven gearbeitet werden kann, ohne sinnlose Hierarchien und ohne so begrenzende Strukturen. wäre es meine Kurzzeit-Utopie.
Soll ich gleich anhängen?
Ja.
Also meine Utopie ist auch Gesundheit, Gesundheitsbereich, Betreuung und Bildung umfassend, gratis, bedingungslos für alle. Also heute ermöglicht ja die Care-Arbeit Privatwirtschaft überhaupt. Also ohne Care gäbe es nichts so. Also eigentlich wird es immer, heute viele Leute finden, Care ist eigentlich ein Kostenfaktor und auch die einzelnen Leute, Angestellten, haben schon ein schlechtes Gewissen, dass sie zu wenig effizient und so weiter sind. Und eigentlich müsste das total umgekehrt werden. Eigentlich müssten wir sehen, dass der Care-Bereich Privatwirtschaft subventioniert und dafür müssten die profitablen Bereiche, also Steuern abdrücken, die Profite müssten den Care-Bereich finanzieren. Das würde Lebensqualität für alle maßgeblich steigern.
Das ist aber langfristig.
Das ist langfristig. Kurzfristig. Da könnte ich zwei Beispiele aus Dänemark. Wir vom Denknetz haben eine Cornelia Heinze eingeladen, die hat ein Buch geschrieben über skandinavische Modelle, die jetzt auch vermehrt unter Druck stehen. Aber ein Beispiel, da gibt es jährliche Befragungen von den Caretakern, also die Abhängigen, die Erwachsenen. Und die sagen, was sie gerne noch hätten und wie sie am liebsten eben so lange wie möglich zu Hause bleiben, aber nicht alleine und so. Und jedes Jahr wird der Pflege- und Betreuungsbereich nach diesen Resultaten angepasst, verbessert. Dann gab es eine Befragung bezüglich Sozialhilfe, soziale Unterstützung in Dänemark und in Deutschland. In Dänemark sagen, also die absolute Mehrheit sagt, ja klar, das finde ich super, wenn in meinem Haushalt ein Baby geboren ist, kommt die und eine spezielle Frau, also eine Professionelle und hilft, fragt, gibt das die Unterstützung, die ich will. Und das wird in Dänemark in jeder Familie gemacht, inklusive Königsfamilie. Das ist einfach, das gibt's für alle. Und da fällt die Stigmatisierung weg. Problematische, drogenabhängige Mütter und so brauchen diese Unterstützung. Und in Deutschland haben die überwiegende Mehrheit hat gesagt, bloß nicht. Hilfe, wenn da die Sozialhilfe kommt, dann die drücken mir Dinge auf, die ich überhaupt nicht will und so weiter. Und das, finde ich, sagt es richtig deutlich. Macht deutlich, wie unterschiedlich Care organisiert werden kann. Also diese skandinavischen Modelle wären kurzfristig anzustreben hier.
Meine Utopie wäre zum Beispiel eine klare Regelung für Lohn und Freizeit für die Betreuer. Also das wäre super.
Und eine Fernutopie? Hast du auch eine Fernutopie?
Ich weiß nicht. Ist okay. Ja, ich schließe mich natürlich auch das Thema an, was Susan gesagt hat, für die Fernutopie. Ich glaube, wir müssen, also um eine Wirtschaft oder eine Gesellschaft zu schaffen, in der der Mensch im Zentrum steht, nicht der Profit, geht es um den Kampf gegen den Kapitalismus. Das, glaube ich, ist sicher dort, wo wir hinwollen. Kurzfristig wünsche ich mir eigentlich, dass sich all diese Menschen, die von dieser Entwicklung betroffen sind, aufstellen und sich gemeinsam wehren, und zwar über die verschiedenen Berufsgruppen hinaus, über die verschiedenen Bereiche, weil all die kurzfristigen Forderungen, die hier gefallen sind, glaube ich, die werden nur erfüllt über die Kämpfe, die eben wir als Arbeiterinnen und als Frauen in diesem Bereich führen müssen. Und darum ist das meine kurzfristigen Forderungen.
Ich habe meine Utopie jetzt nicht so genau eingeteilt in Nah-Utopie und Fern-Utopie, aber Meine Utopie beginnt mit einer Revolution und den weil ich glaube einfach nicht, dass es im kapitalistischen System möglich ist, ein Gesundheitssystem und Sozialversicherungen zu haben, welche den Menschen ins Zentrum stellen und nicht seine ökonomischen Voraussetzungen, seine kognitiven Fähigkeiten. Die Menschen, mit denen ich arbeite, die können im Sinne des Kapitals sehr wenig bis nichts zum Erhalt des Systems beitragen und dadurch wird ihnen in der Gesellschaft eine minderwertige Position zugeschrieben. Menschen mit einer geistigen und oder körperlichen Behinderung brauchen spezielle Hilfsmittel, welche oft sehr teuer sind und die müssen über Sozialversicherung bezogen werden. Der Staat, das System, ist auf Gewinnmaximierung aus und möchte Kosten einsparen. Die Kosten werden so weit als möglich eingespart und nach unten abgewälzt. Somit wird die Finanzierung einer Person mit einer geistigen Behinderung auch zur Klassenfrage. Denn ich muss mich dann auch fragen, wie eine gute Betreuung kann ich mir leisten, welche Hilfsmittel sind erschwinglich und wenn ich in einer höheren Klasse bin, kann ich mir einfach mehr leisten. Ich wünsche mir, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung als gleichwertig angesehen werden und aktiv in die Gesellschaft integriert würden. Hier sind wir alle gefragt, um eine solche Integration voranzutreiben und wir müssen das eigene Bild überdenken und den eigenen Umgang, wenn wir Menschen begegnen, die eine geistige und oder eine körperliche Behinderung haben. Care-Arbeit wird oft als minderwertige Arbeit angesehen, die sie nicht ist. Denn wie würde es ohne ihr um unsere Gesellschaft stehen? Durch die Umstrukturierungen mit einhergehenden Hierarchisierungen und den Solidarisierungen der Arbeitsteams ist der Care-Sektor natürlich überhaupt nicht attraktiver geworden als Arbeitsfeld. Und es gibt im herrschenden System der Lohnarbeit auch keinen finanziellen Anreiz, in diesem Bereich zu arbeiten. Von der offiziellen Seite her gibt es auch keine Lösungsvorschläge. Das heißt nur immer wieder, es gäbe keine ausreichenden finanziellen Mittel, was in dem reichen Land, in dem wir leben und arbeiten, einfach nicht wahr ist. Es stimmt nicht, dass es zu wenig finanzielle Mittel gibt. Man müsste sie nur bei den Richtigen holen und für die Menschen und unter anderem im Care-Sektor einsetzen. Wie zu Beginn gesagt, glaube ich, dass es nur durch eine Revolution zu einer Verbesserung kommt, weil solange wir in einem kapitalistischen System leben, werden Menschen, die wenig oder nichts zum Erhalt des Systems beitragen, minderwertig behandelt und genauso auch die Arbeitssektoren, die keinen Gewinn erbringen.
Moi, c'est pas aussi développé que ça. Mon utopie dans les soins, c'est que les gens aient un accès équitable aux soins, qu'on soit jeune, vieux, riche, pauvre, d'ici ou d'ailleurs. Et puis, mon utopie, pour, de façon plus générale, c'est que la valeur solidarité l'emporte sur la valeur cupidité. Et puis qu'on choisisse de plutôt l'investir dans la santé plutôt que d'acheter des avions militaires pour faire la guerre. C'est un peu bateau, mais voilà, c'est mon
idée. Also nein, ich habe jetzt meine Gedanken nicht so schön ausformuliert, aber meine Utopie wäre auf jeden Fall einen gerechten Zugang zu medizinischer Versorgung für alle, ob jung oder alt, ob arm oder reich, ob Leute von hier oder von anderswo, dass es wirklich für alle gilt. Und dann allgemein gesehen möchte ich, dass bei den Werten einfach die Solidarität irgendwie im Vordergrund steht und nicht die Geldgier. Und also, dass man konkret auch irgendwie investiert in Gesundheit statt in Kampfflugzeuge und Kriege zu führen.
Also die Frage wegen der Utopien, die gilt auch fürs Publikum. Also ich hoffe, ihr habt euch jetzt auch etwas überlegt.
Also ich möchte wissen, wie du dir eine Revolution vorstellst.
Also möchtest du jetzt im Ernst eine Diskussion über Revolutionsideen?
Also ich kann einfach Vorschläge einfach bilden, wie du dir das vorstellst, die Revolution.
Ja, ich meine, das ist eine Revolution, die müssen wir alle vorantreiben und anstreben. Und ich glaube auch nicht, dass die Revolution von heute auf morgen kommt. Und ich glaube auch nicht, dass sie friedlich abläuft, was du auf das hinaus möchtest. Also das ist ein großes Ding und ich kann dir auch nicht sagen, so und so wird es ablaufen. Also.
Ja, da hinten.
Ja, ich arbeite auch mit körperlich behinderten Menschen. Und für ein, ja, ich will es gerne als Nah-Utopie nehmen, dass wenn ich am Morgen komme und ich schon weiß, okay, ich habe für Bewohner XY sowieso keine Zeit mehr zu lesen, irgendwie mal zu kommen und sagen, okay, ich habe jetzt noch 8 Stunden, in den 8 Stunden kann ich mit dem Bewohner ins Kino und irgendetwas machen, was er will, sondern nicht, ich komme am Morgen und weiß, okay, ich muss jetzt noch schnell ihn aufs WC bringen, dann noch schnell zum Bewohner, um ihn zu duschen und nach dem Duschen noch schnell ihn vom WC holen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, weil der andere Bewohner will ja auch nach etwas. So, das wäre mal schön, einfach so einen Alltag zu haben, ohne Stress, für die Bewohner halt da zu sein.
Ja,
es hat nochmal.
Ja. Ja.
Es wird ja sehr viel jetzt eigentlich analysiert über diesen ganzen Care-Bereich und auch sehr viele Forderungen, sagen wir mal, die in eine Perspektive führen, werden formuliert. Aber was ich denke, was generell zu kurz kommt, ist die Frage, eben, wie sich das alles konkret realisieren lässt. Und hier wird eben die Frage der Organisierung, die Frage der Klassenorganisierung, eben der arbeitenden Klasse gegen ja, die da oben, wird eigentlich sehr selten gestellt. Und ich denke, das ist die zentrale Frage.
Das sind jetzt genau die zwei, also die nächsten zwei Fragen gehen jetzt in diese Richtung. Also wir möchten jetzt in diese Richtung gehen, dass wir uns überlegen, wie hat sich die Arbeit im Care-Bereich oder auch in den Bereichen, die wir kennen, wie hat sich die in den letzten Jahren verändert? Was hat sich zum Positiven, was zum Negativen verändert? Wie wird damit umgegangen? Und welche Widerstandsformen gibt es daraus? Oder wie fangen die Leute an, sich dagegen zu wehren? Als letzte Frage, und die möchte ich dann als letzte Frage behalten, ist die, wie sieht ein Widerstand aus und welche Organisationsformen gibt es und so weiter? Das ist, ja. Es hat hier noch zwei Wortmeldungen, ja?
Kann man noch eine Frage an Katrin stellen?
Ja, man kann
immer noch. Also die Gruppe war ja klein und wie viel waren es dann am Schluss und ist jetzt völlig vereint und ist noch ein kleiner Kern geblieben von diesen Frauen und eventuell Männern, die wirklich durchgehalten haben und dann gekündigt worden und haben sich für sie selber jetzt schon Perspektiven ergeben, irgendwo im Bereich Berufserwerbs bezahlt berufstätig sein zu können, dass sie ethisch vertreten können und unter Bedingungen zu deren Qualität sie ja sagen können.
Alors, le premier jour de débrayage, donc au mois de septembre, on était la moitié du personnel, 160 sur 360. Mais ensuite, il s'est passé 2 mois et demi, et quand la grève vraiment a commencé, on était 26, 27. Et puis, à la fin de la grève, on était 22. On a essayé, comme on était très peu nombreux, d'être très unis, d'être solidaires, de se soutenir. Voilà, on était trop peu nombreux en fait face à nos adversaires. Et puis quand on a été licenciés, en fait il s'est passé beaucoup de... j'ai pas tout raconté la suite des événements, mais il s'est passé beaucoup de choses. On a subi beaucoup de violences psychologiques, pas physiques mais psychologiques, beaucoup d'humiliation. À la fin, quand on a été licenciés, ça s'est fait très brutalement. On était convoqués par nos directeurs, menacés. Ensuite, ils ont annoncé à la presse nos licenciements avant même de nous avertir de nous. Et à la fin, ils nous ont aussi donné un certificat de travail où c'est précisé qu'on a été licenciés pour faire grève, ce qui nous empêche de trouver du travail facilement. Et il y a des gens qui ont retrouvé du travail, mais il y a encore des gens qui sont au chômage. Et des gens comme moi, par exemple, j'ai trouvé un remplacement, mais qui va se terminer, je vais de nouveau me retrouver au chômage. Et à Neuchâtel, mais je pense que pas seulement à Neuchâtel, mais en Suisse romande, nos noms sont sur des listes qui circulent. Et il y a des gens qui sont contre les grévistes, qui refusent de nous engager. Il y en a d'autres qui sont plus compréhensifs, mais c'est très difficile. Ça nous a marqué et ça nous a posé des problèmes pour retrouver du travail, etc. Et ce qui est aussi un but, un de leurs buts, c'est ça, c'est de faire peur aux autres en disant regardez dans lesquelles difficultés ils sont, ceux qui veulent se battre. Et ceux qui avaient déjà peur, ils ont encore plus peur. Et maintenant, la lutte, elle continue à Neuchâtel parce que la convention collective, elle est attaquée maintenant pour tout le canton, plus seulement pour la Providence. Et tout le monde a peur. Personne ne veut s'engager dans la lutte de cette convention. Donc, ils ont aussi gagné là-dedans par leurs actions.
Also am Anfang, am ersten Tag beim Warnstreik im September waren wir etwa die Hälfte, also 160 von den 360 Angestellten. Danach hat sich das 2,5 Monate hingezogen. Als wir den Streik gestartet haben, waren wir so 26, 27 und am Schluss vom Streik waren wir noch 22 Personen. Da wir eine kleine Gruppe waren, waren wir sehr zusammen, sehr solidarisch, sehr vereint. Und sehr stark so, aber wir waren nicht genügend. Und ich habe jetzt nicht alles erzählt, wie ja das alles gelaufen ist, aber irgendwann wurde uns ja gekündigt und das waren wirklich psychische Gewalt, auch die uns in diesem Rahmen auch angetan wurde und sehr starke Erniedrigungen auch. Also wir wurden von der Leitung, von der Spitalleitung zitiert und bedroht und wir haben dann nachher durch die Presse erfahren, dass uns gekündigt wurde und erst nachher wurde es offiziell uns mitgeteilt. Sie haben auch in unserem Arbeitszeugnis geschrieben, dass das uns gekündigt wurde, weil wir am Streik teilgenommen haben, also das ist im Arbeitszeugnis drin. Das ist natürlich für die Arbeitssuche nicht gerade ideal. Es ist so, ein Teil von uns hat wieder Arbeit gefunden, ein Teil ist arbeitslos, also beim RAF. Und ich zum Beispiel habe eine Stellvertretung gefunden, das heißt, ich habe jetzt Arbeit, das ist jetzt bald vorbei, dann muss ich wieder suchen. Und im Kanton Neuchâtel auf jeden Fall, aber auch allgemein in der Westschweiz sind halt unsere Namen bekannt und es gibt einige Arbeitgeber, die uns nicht anstellen wollen, weil wir eben schwierige Streikende und so weiter sind. Das macht es schwierig, es gibt auch andere, die anders reagieren, aber das macht es sicher schwierig. Und das war ganz klar auch natürlich ein Ziel, von der Vorgehensweise gegen uns ist natürlich allen anderen auch Angst machen. Die, die schon Angst hatten und sich nicht getraut haben zu streiken, haben dann durch das, was wir erfahren mussten, noch mehr Angst. Und eigentlich geht der Kampf weiter. Jetzt wird der GAF nicht nur bei unserem Spital in Frage gestellt, sondern für den ganzen Kanton. Und alle haben Angst, da wirklich dagegen zu kämpfen. Also das war ganz klar auch ein Ziel von ihren Aktionen und Vorgehensweise von der Gegnerseite, ist eben diese Angst so herzustellen.
Das ist noch eine Frage. Ja. Ich heiße Verena Segrist und ich fühle mich uralt. Uralt. Die Revolution haben wir vor 60 Jahren schon geprobt. Ich komme aus einer Zeit, als Utopien noch einen höheren Stellenwert hatten als heute. Und ich bin froh, dass Utopien noch entwickelt werden. Es gibt viele Leute, die finden, nein, das brauchen wir nicht mehr. Wir müssen Rezepte, wie soll man es machen? Heute würde ich sagen, es braucht den Arbeitskampf, es braucht den Mut, unbequem zu sein, Widerstand zu leisten. Die Utopien soll man sich bewahren. Aber es geht darum, an Ort und Stelle sich einzusetzen gegen diese Ungerechtigkeiten. Mich würde speziell interessieren, wie sich die Arbeitssuche nun gestaltet. Ganz kurz, ich habe meine Biografie geschrieben. Wie heißt sie?
Bewegtes Leben.
Schwieriges Leben, nein, schwierige Zeiten, schwieriges Leben im Rotpunkt Verlag. Warum habe ich das geschrieben? Ich habe 1990 meine Fischen bekommen. Ich wurde 40 Jahre von der Bundespolizei bespitzelt, weil ich aufmüpfig war, widerständig. Mir wurde an der ETH gekündigt. Das war die Zeit des Kalten Krieges. Ich hatte 3 Jahre keine Anstellung mehr. trotzdem, ich plädiere für den Widerstand an Ort und Stelle und den Erhalt der Utopien.
Dann versuchen wir doch bei diesen Widerständen zu bleiben und im Zusammenhang mit dem, was sich verändert, dass wir uns anschauen, welche Widerstände gibt es. Oder?
Dann beginne ich mal. Also ich bin auch im VPOD, der Gewerkschaft für den Service Public, und als das losging mit den Revision des Anstellungsreglements für die Hortleitenden, also für die Betreuungsangestellten im Schulbereich der Stadt Zürich, habe ich natürlich da geschrieben, was da alles auf uns zukommt und wie die Zusammenhänge sind überhaupt zum Care-Bereich. Und viele Kolleginnen waren auch aufgebracht, und da gibt es ein riesen kreatives Reservoir an Aktionsideen und Visualisierungen und Gebastel mit den Kindern und so weiter. Aber viele haben davor zurückgeschreckt, mit den Kindern in Aktion zu treten, weil dann heißt es ja schnell, wir instrumentalisieren die Kinder. Dann hätten wir natürlich die Rückendeckung von der Gewerkschaft gebraucht, also sind wir da rein, umso mehr Leute sind Mitglied geworden vom Hortbereich und wollten da den Widerstand organisieren, zum Beispiel über parlamentaristischer Weg, über die Gewerkschaftsangehörigen, Gemeinderätinnen und natürlich über die Gewerkschaft selber. Wir sind in diese Gemeinderatsgruppe Gewerkschaften und haben Unterstützung eingefordert. Es ist nichts passiert. Im VPOD wurde uns erklärt, wie diese Verhandlungsprozesse normalerweise laufen mit der Stadt. Da gibt es dann ein Vernehmlassungsverfahren, das muss abgewartet werden, und dann gibt es die offizielle Verhandlung statt Personalverband mit einer Delegation, Entschuldigung, und dass das möglichst ungestört laufen soll und dass man da nicht schon reinschießen kann mit vorschnellen Aktionen und so. Also es wurde nichts gemacht bis nach Abschluss dieser Verhandlungen. Die Verhandlungen haben null gebracht, und dann wurde das Anstellungsreglement eingeführt. Es wurden auch einzelne Kolleginnen von der Gewerkschaft persönlich unter Druck gesetzt. Entschuldigung, ich habe... Nein, es ist nicht wegen dem, es ist nur ein Hustenanfall. Danke. Also nicht wegen dem. Ja, und also das ist klar, die kollektive Organisierung ist zentral, und im Hortbereich wie auch in anderen Care-Berufen arbeiten die allermeisten, also wirklich über 95% Teilzeit, haben also daneben andere bezahlte oder unbezahlte Verpflichtungen. Und wir alle wissen, die Arbeitswelt ist so verdichtet geworden, also ohne dann eben diese Angst oder diese Druckversuche, die fallen dann quasi auf fruchtbaren Boden. Also es ist schwierig für viele Frauen, so mutig zu sein, wie ihr es wart in Neuchâtel. Und wir sind eigentlich auf eine starke kämpferische Gewerkschaft angewiesen. Aber was eigentlich ja gut sein könnte, dass parlamentarische Vertreter von der Gewerkschaft im Gemeinderat sind und so, hat sich in Zürich eher als schwierig herausgestellt. Also das kann man nicht für alle so sagen, aber da muss dann auch Rücksicht genommen werden auf Wiederwahl und Schlüsselpositionen im Schulamt und Schulpräsidentin, der Sitz muss wieder errungen werden, also jetzt bloß kein Stress und so. Also, ja, und jetzt ist das in Kraft und Fupfistus.
Frage, weil du gerade gesprochen hast. Kannst du vielleicht ein, zwei Wörter zum Internationalen sagen, weil du hast ja gesagt, ihr fahrt nach Berlin und so weiter. Vielleicht wie das auf internationaler Ebene im Care-Bereich oder so, ob es irgendwelche Verbindungen gibt, ob es irgendwelche internationalen Aktionen gibt oder sonst was.
Soll ich das jetzt gerade schneiden?
Nein. Das ist gerne am Schluss irgendwie, okay. Könnt ihr das zusammenklären.
La question, c'est de savoir comment ça a évolué dans la santé ces dernières années. Alors, moi, par rapport à quand j'ai commencé comme jeune infirmière, ce qui me frappe par rapport à maintenant, c'est qu'on privilégiait les soins de proximité. Il y avait beaucoup des petits hôpitaux, de petites structures localisées. Et puis maintenant, ce qu'on veut faire, c'est vraiment tout unifier dans les grands centres pour rentabiliser. En fait, c'est vraiment l'argent qui est rentré dans le système de santé. Faire la compétition entre les hôpitaux aussi, ça c'est complètement nouveau. Et puis moi, quand j'ai fait ma formation d'infirmière, on privilégiait vraiment une prise en charge globale du patient. Quand on se comparait avec les autres hôpitaux, les autres systèmes de santé, en particulier la France, puisque en Suisse romande, on regarde beaucoup ce qui passe en France. Là-bas, c'était une infirmière pour 30 patients, le travail à la chaîne, on disait c'est formidable, on est vraiment des prises en charge globales, on a le temps justement aussi avec le relationnel. Et puis maintenant, tout ça s'est supprimé, on fait des formations de personnes, en fait, c'est plus vraiment des infirmières, c'est moins que des infirmières, un peu plus que des aides, comme ça on peut les payer un peu moins. Et puis on centralise tout. Pour faire des économies. Donc, dès que le capital est entré en fait dans le système de santé, ça a complètement modifié la vision de la prise en charge. Et c'est maintenant le patient, c'est une marchandise, c'est plus une personne. Et par exemple, dans le discours du directeur de Genevier, c'est très flagrant parce que lui, pour lui, c'est la chose qui prime, c'est la flexibilité et puis le mérite. Mais on peut pas. Qu'est-ce que c'est le mérite dans les soins? Est-ce que c'est faire 10 pansements en une heure ou 10 pansements en une demi-heure? Ou est-ce que c'est passer une heure près d'un patient qui va mal et puis parler avec lui? Mais ça, pour eux, ça n'a pas de valeur. C'est vraiment dans le rentable. Donc le patient est devenu une marchandise. Et puis la compétition est entrée dans les hôpitaux. C'est ça qui me choque le plus dans le développement de la santé en Suisse.
Was mir auffällt, als ich als frisch Diplomierte war und heute ist, früher war es viel mehr, das Gesundheitswesen sollte möglichst nahe an den Leuten sein. Also es waren kleine Strukturen, eher kleine Spitäler und so weiter. Und jetzt werden es immer mehr große Zentren, die dann alles so in ein großes Zentrum reinbringen sollen. Das ist dann rentabel. Man hat auch die Konkurrenz zwischen Spitälern eingeführt und so. Wir haben gelernt, dass es dann wichtig ist, ganzheitlich zu arbeiten. Wir haben früher immer viel uns natürlich in der Westschweiz mit Frankreich verglichen und dachten, dort muss eine Krankenschwester 30 Patienten pflegen und so. Das ist ja so eine Maschinerie, aber bei uns ist das anders. Wir können ganzheitlich pflegen, wir haben Zeit, wir legen viel Wert auf die Beziehungsarbeit und so weiter. Und unterdessen hat das eben geändert. Man hat auch eine neue Ausbildung eingeführt. Also die können weniger als Pflegefachfrauen, aber ein bisschen mehr als Hilfen. Also schlussendlich werden die Frauen auch weniger bezahlt. Also eigentlich ist das so diese Einführung vom Kapitalismus in die Pflege, die das so geändert hat. Und das hört man auch im Diskurs von dieser Privatklinikkette, die das Spital übernehmen möchte. Also es geht immer um Flexibilität. Alles muss flexibel sein und es geht um Leistungsnachweis. Aber was ist denn das? Was ist eine gute Leistung? Sind das, wenn man 10 Verbände statt in einer Stunde eine halbe Stunde machen soll? Oder ist nicht eine gute Leistung, dass man eine Stunde bei einem Patienten braucht, der das wirklich, wenn es schlecht geht, wenn er das braucht, dass man eine Stunde bei ihm ist? Aber das kann man natürlich so nicht messen und das wollen sie nicht sehen. Und unterdessen ist es einfach so geworden, dass der Patient eine Ware ist. Eigentlich ist nicht mehr ein Mensch, den man pflegen muss, sondern es ist eine Ware. Und das ist das, was mich schockiert.
Vielleicht genau.
Was ich dazu sage, also lohnt sich schon zu kämpfen, sage ich mein Beispiel zum Beispiel, wo ich nach dem Film Hilfe aus dem Osten gerade nach einer Woche entlassen bin. Und war nicht so schlimm, weil ich 2 Wochen später 3 angeboten habe. Also ich habe jetzt Arbeit genug. Zweiter Fall war das, wo an dem Tag, wo wir Respekt mit VPD gegründet haben, eine von Betreuerin, wo die 3 Kinder betreut hat, bei einer reichen Familie. Sie hat sich bei uns gemeldet und an dem Tag haben wir bei der Familie angerufen und gefragt, warum ist sie so, die Leune, und sie so wenig verdient. Dann wurde sie sofort entlassen. Das war am Abend, sofort soll sie Koffer packen. Und wir haben diesen Fall schon geklärt und gewonnen. Die Familie musste nach 3 Jahren nachzahlen für 50.000 Franken netto. Also das hat sich schon erlohnt. Die Frau hat nach 3 Monaten einen neuen Job gefunden und jetzt ist sie ganz andere lebendige Frau geworden. Also das lohnt sich schon, muss ich sagen. Ja.
Also ich finde es auch spannend, ein bisschen zu hören, wie fängt dann im Kleinen so ein Widerstand an? Vielleicht kannst du dazu etwas sagen, wo du in dieser Situation warst. Also wie hat das angefangen? Mit wem hast du angefangen zu reden darüber? Oder wie
irgendwie, nachdem ich entlassen wurde, war eine Ungerecht in mir. Also jetzt muss was geschehen, jetzt muss man sagen, jetzt kann man Kopf hoch und sagen, wo es mich wehtut, jetzt kann ich nicht mehr. Und ich habe es gehört, damit viele Frauen sagen, wir fühlen dasselbe. Und jetzt hat sich umgesprochen und gibt es so viele gleiche Stimmen wie ich. Und bei Respekt, wir haben jeden Monat eine Versammlung und jeden Monat kommen immer wieder neue Frauen, neue Gesichter und fragen, was kann man besser machen, wie sind die Arbeitsbedingungen, wo kann ich mich melden, wo kann man besser Job haben oder Ausbildung machen. Das finde ich ist große, große Hilfe also für uns.
Also vielleicht, das ist ja vor allem die eine Gewerkschaftssekretärin gewesen in Region VPD Region Basel. Also das, denke ich, war ganz entscheidend, dass die eine Sekretärin da sich engagiert hat und dir diese Türen geöffnet und dieses Netz gegründet.
Ja, wir waren so ein paar Personen, wo gerade überlegt haben, was können wir damit machen. Und haben wir überlegt, dass so mit Respekt, wo wir die Frauen und andere, die gerecht, wie können wir die gerecht verlangen? Also anderes Möglichkeit gibt es nicht, weil oft der Arbeitgeber will nicht hören. Und da ist man machtlos. Und eigentlich mit dieser Idee kommt man durch und es lohnt sich zum Beispiel. Letzte Woche hat mich mal ein paar Frauen gemeldet, wo sie von besseren Lohnerhöhungen bekommen haben. Alle gleich, nicht unterschiedlich. Zum Beispiel 24 Stunden Betreuung machen 2 Frauen. Eine bekommt 800 Franken, die andere 1000 Franken. Und jetzt bekommen gleich alle.
Also gut, ich meine, ich möchte das nur kurz sagen, vor der Gewerkschaftssekretärin wart ihr, die angefangen hat zu diskutieren, ich, zu reden und so. Und das ist schon wichtig. Viel zu Glück auf fruchtbare Ohren, aber es ist
wie gesagt, das ist schon wichtig, da haben sich ein paar Personen gleichzeitig getroffen. Wir, die Frauen, unsere Anwalt und Frau Sarah Schilliger von Universität Basel, wo sie gerade hier ist. Und wir haben die Sache weiterentwickelt. Ja.
Ganz ehrlich, meine Klammer, also wichtig finde ich auch, dass die Netzwerke, wo die Frauen eben, wenn sie mal aus dem Haushalt rauskommen, hingehen, dass man da präsent ist. Und das war ja eigentlich zentral, dass es gibt in Basel die Kirche, wo sich die Frauen am Sonntag treffen, um 12 Uhr zum polnischen Gottesdienst. Und da ist dieses Netzwerk eigentlich auch sehr stark eigentlich entstanden, oder dass da ein Austausch stattgefunden hat nach der Messe, wo man zusammen einen Kaffee trinkt. Das stellt auch, denke ich, für die Gewerkschaften ganz neue Herausforderungen. Das sind die Orte, wo man eben präsent sein soll. Oder die Busse, wo die Frauen hin und her pendeln zwischen Polen und der Schweiz, die 3-4 Mal wöchentlich hin und her fahren. Diese Pendelbusse, da muss man präsent sein, oder? Weil die Vereinzelung
ist ja so enorm in diesem Bereich. Die Frauen sind irgendwo in einem Haushalt, irgendwo in einem Dorf, sind Teil irgendwo in den Bergen und wissen nicht voneinander. Inzwischen gibt es immer mehr Möglichkeiten, auch zu vernetzen. Die Frauen sind untereinander über Facebook vernetzt. Man erhört, ah ja, es gibt dieses Treffen in Basel und es kommen immer mehr Leute dahin und sie sind dann auch aufgeklärt über ihre Rechte, über den Mindestlohn, über die Arbeitszeitenregelung und so. Aber das war am Anfang war das sehr, sehr schwierig, überhaupt nur schon diese Kontakte zu finden. Und dann war es vor allem, denke ich, einfach eine riesen Portion Mut auch dann von den Frauen aufzustehen und als erste einmal einfach zu sagen, nein, wie du so immer sagst, Bojana, wir sind nicht die Aschenputtel aus dem Osten, wir lassen uns das nicht gefallen, dass wir eben nur für 6 Stunden pro Tag bezahlt werden, aber 24 Stunden anwesend sein müssen. Eigentlich das, was man auch als Hausfrauisierung bezeichnen kann, also die Frauen werden eigentlich so behandelt wie für die Hausfrauen, wo man sagt, ja, sie sind ja sowieso im Haus, und das ist ja keine Arbeit. Und das, also das war ja auch nur möglich, weil eben so engagierte Frauen wie Bojana und dann zusammen mit anderen das zum ersten Mal auch gewagt haben, da einfach die Stimme zu erheben.
Ja. Wir haben Frauen aus Polen zum Beispiel, aus Ungarn, aus Österreich, haben wir aus Holland, also schon verschiedene Länder.
Ja, ich glaube, ich will auch noch kurz etwas zu den Gewerkschaften sagen. Am Anfang stehen sicher die Leute, die sich bewegen, und ich glaube, es braucht unbedingt immer der Druck von unten, denn die Gewerkschaftsführung funktioniert wie die Politik an sich. Da sind sie auch nicht zimperlich, dass sie verraten. Ich kann ein Beispiel sagen, wir waren von Medizinstudenten, haben wir eine Demo versucht zu organisieren gegen die Fallkostenpauschale, und das Einfallstor der Privatisierung. Der VPD hat sich nicht durchgerungen, uns mit uns dieser Demo zu unterstützen, weil er mit irgendwelchen Leuten am Tisch saß und Verhandlungen führte. Also ich glaube, es ist schon wichtig, man muss den Druck von unten geben, und ich würde gerne von dir auch noch hören, deine Erfahrung mit der Gewerkschaft in deinem Kampf, weil ich glaube, da gab es auch gewisse unterschiedliche Interessen.
Je vais dire le texte que j'avais préparé sur les
syndicats. J'avais quelque chose préparé sur les syndicats, je peux le lire. Wir suchen es schnell.
Wir haben es gefunden.
Je ne sais pas si ça correspond. Oui, oui. Alors, pour moi, bien sûr qu'un combat comme celui que nous avons mené à Neuchâtel, avec un tel enjeu, il ne peut pas avoir lieu sans les syndicats. On n'aurait rien pu faire seul. Et puis, nous, les grévistes, en tout cas, on ne saura jamais assez les remercier pour leur présence. Ils ont été là quotidiennement, ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont soutenus moralement, dans l'organisation, au niveau financier aussi, tout au long de ces longs et douloureux mois de lutte. Mais il y a des éléments que, malheureusement, on doit relever pour comprendre, puisque, en fait, cette lutte s'est terminée par un échec. Et il faut essayer de comprendre, expliquer le déroulement et puis analyser pourquoi ça s'est terminé par un échec. Et ça, c'était quelque chose qui n'a pas été possible avec les syndicats. Pour moi, ce serait vraiment indispensable pour que dans un prochain combat, si un prochain combat devait arriver, on n'ait pas les mêmes erreurs et puis les mêmes expériences. Malheureusement, ils ont toujours refusé d'entamer cette discussion avec nous. Et puis, pour nous, ça a été vraiment une incompréhension. À un moment donné, nos intérêts ont divergé entre les syndicats et nous. Et puis, tant qu'on était sur la même ligne, on luttait ensemble, ça nous a renforcés dans notre détermination. Mais quand la situation s'est emballée et que les intérêts ont divergé, il y a eu une rupture. Mais en fait, c'est pas celui-là que je voulais dire.
Laisse-moi commencer la phrase. Ouais, pardon.
Also wenn man so einen Kampf führt, wie wir ihn geführt haben, mit wo es um solche Sachen geht, eigentlich denke ich, kann es nicht stattfinden ohne die Unterstützung der Gewerkschaft. Und da sind wir wirklich, wir, die gestreikt haben, wir sind wirklich der Gewerkschaft äußerst dankbar für das, weil sie waren wirklich tagtäglich dabei, haben uns moralisch unterstützt, waren immer da, haben uns finanziell unterstützt und so weiter, organisatorisch. Also das war wirklich sehr wichtig, weil es war ein langer Kampf und sie waren wirklich da. Aber schlussendlich hat es ja gescheitert und eigentlich wäre es darum gegangen, dass man dieses Scheitern, also die Tatsache, dass wir verloren haben, hätten wir analysieren sollen, warum, was ist genau passiert, damit man das nächste Mal anders machen kann, damit das nicht noch einmal passiert, und das haben sie sich einfach strikt geweigert, irgendwie diese Gespräche mit uns zu führen, zu schauen, was ist passiert, wo haben wir verloren, was könnte man anders machen. Also da, das war der Bruch, dort ging es nicht mehr. Also solange wir zusammen gekämpft haben und uns da einig waren, haben sie uns bestärkt und unsere Entschlossenheit verstärkt. Und dann aber nachher plötzlich haben sich dann, als die Interesse in andere Richtungen gingen, dann war irgendwie gar nichts mehr möglich und es hat uns eigentlich eher getrennt, viel stärker als vereinigt. Aber eigentlich wollte ich noch etwas anderes sagen.
Donc moi je trouve que ça demande beaucoup de courage, surtout si on est minoritaire, là on était vraiment plus que minoritaire, pour oser dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous voulez faire de ma vie ou ce que vous voulez faire de mon travail, ce que vous voulez faire de la société. Et puis pour faire ce choix de lutte, puis de dire non, de se lever pour se battre, on a besoin qu'il y ait des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, soient à nos côtés, et nous soutiennent et puis nous aident dans ces démarches. Et en l'occurrence, c'est le rôle des syndicats. Là, c'est eux qui ont aussi enclenché la sonnette d'alarme pour dire voilà ce qui se passe dans votre hôpital, parce que nous, on ignorait tout. Ils ont permis d'unir les forces, de nous soutenir, de nous informer, ils nous ont guidés, ils nous ont accompagnés. Mais à un moment donné, ils ont voulu prendre... se substituer en fait à nous dans le processus de décision, et puis dans le processus de décision qui nous concerne directement. Et puis pour moi c'est pas possible, parce que c'est comme si on remplace une dictature par une autre dictature. En fait, c'était nous, les personnes directement impliquées, qui devions prendre les décisions, mais ça nécessite beaucoup de courage et beaucoup de force. Et puis, même s'il y a des difficultés, même si la lutte se dirige vers un échec, quelles qu'en soient les causes, il faut résister à cette manipulation, il faut prendre du recul, ça nécessite de réfléchir, il faut justement toujours garder en ligne, en fait, le respect de soi-même et puis de sa dignité. Mais malheureusement, dans la bouche des syndicats, le mot échec est tabou. Il leur fait peur, ils refusent de l'envisager. Ils sont prêts à n'importe quelle concession pourvu qu'ils puissent donner l'illusion d'avoir gagné quelque chose, quel qu'en soit le prix, en fin de compte, parce que ce n'est pas eux qui payeront le prix, mais c'est nous, les travailleurs. Et donc... pardon.
Also ich denke, es braucht schon viel Mut, um so einen Kampf zu führen, vor allem wenn man eine Minderheit ist, die dann wirklich entschlossen ist, das zu machen. Also es braucht Mut, um zu sagen, nein, wir wehren uns, das wollen wir so nicht. Und diese Entscheidung muss man ja fallen, muss man überlegen, und dann ist es sehr wichtig, dass man um sich herum Leute hat, die gleiche Werte teilen und einem unterstützen und begleiten darin. Und das ist die Rolle von den Gewerkschaften. Und das war bei uns auch so, dass eigentlich die Gewerkschaft Alarm geschlagen hat. Die hat eigentlich uns auch aufgezeigt, was am Laufen ist. Wir wussten das gar nicht. Also sie haben wirklich geholfen, die Kräfte zu bündeln, zu informieren und das mit uns zu gehen. Also das war ganz, ganz wichtig von den Gewerkschaften. Aber es gab dann irgendwann den Moment, wo sie dann eigentlich stellvertretend für uns eigentlich entscheiden wollten, also in den Entscheidungsprozessen für uns die Entscheide fällen, Entscheide, die aber uns eigentlich betreffen. Und das war eigentlich, ist wie wenn man sozusagen eine Diktatur durch eine andere ersetzt. Also es geht nicht, wir müssen das entscheiden. Und auch wenn es schwierig ist, auch wenn wir verloren haben, es ist trotzdem wichtig, dass man sich nicht manipulieren lässt, sondern und dass man immer den Respekt für sich selber behält. Und ich glaube, ein Problem ist, dass er für die Gewerkschaften ist auch das Wort Scheitern oder dass man verloren hat, das ist absolut tabu. Also sie sind bereit, auf ihr alles Mögliche einzugehen, wenn man nur irgendwie dann die Illusion aufrechterhalten kann, dass man etwas gewonnen hat. Und dann nachher wir sind dann die Arbeiterinnen, sind dann die, die dann bezahlen für das. Ich wollte eigentlich nicht weiter.
So, ça répond à ta question.
Ihr habt ja in dieser Zeit des Streiks Geld wahrscheinlich wurde sie schon unterstützt von der Gewerkschaft. Und nachher, als die Kündigung kam, war dann, also welche Unterstützung gab es dann noch überhaupt?
Ich übersetze schon schnell die Frage. Was, pendant que vous étiez la grève, vous avez reçu de l'argent, je pense, au syndicat, pour le, quand on est en grève. Mais après, quand vous êtes fait licencier, après, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le soutien des syndicats une fois que vous avez été licencié? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là comme soutien?
Alors là, il y a aussi eu un petit moment de polémique parce que, donc, dès le début, les syndicats nous ont garanti qu'il n'y avait aucun risque qu'on soit licencié, qui nous protégeait complètement, que la lutte, en tout cas, s'arrêterait bien avant qu'on soit licencié. Enfin, qu'il n'y avait aucun risque qu'on soit licencié. Et quand la lutte a duré très longtemps, puis qu'on a senti que ça ne se passait pas bien du tout, puis que ça risquait vraiment de devenir imminent, nos licenciements, on s'est posé la question de si on devrait commencer à chercher du travail. Et les syndicats nous ont dit non, 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 pas de problème, vous ne serez jamais licenciés, jamais ils oseront faire ça, c'est illégal. Voilà. Et donc, nous n'avons pas cherché du travail, nous avons été licenciés et le chômage nous a pénalisés. Et donc là, encore une fois, conflit avec les syndicats, donc ils ont pris en charge. On n'a pas eu non plus d'indemnité, en fait, de licenciement comme un licenciement économique. Donc du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans salaire. Donc les syndicats se sont engagés à nous aider pendant 3 mois jusqu'à ce qu'on retrouve du travail. Mais ceux qui sont au chômage plus longtemps, tant pis pour eux. 3 mois. Et puis si on a porté plainte pour licenciement illégal, le procès est en cours. C'est très très long. Peut-être qu'on aura une réponse dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Je ne sais pas. La justice suisse est très lente. Si on gagne, cet argent devra le rembourser au syndicat. Voilà.
Also das war auch ein Moment, wo es eine Polemik gab oder wo es schwierig auch war. Also es ist so, dass eigentlich die Gewerkschaften haben uns immer gesagt, wir garantieren euch, es gibt kein Risiko, ihr werdet sicher nicht, euch wird nicht gekündigt, wir garantieren euch das, es kann nicht passieren, ihr werdet nicht gekündigt. Und dann ging der Kampf, der Streik ziemlich lange und dann haben wir gesehen, dass sich halt so, also haben wir die Entwicklungen halt natürlich auch gesehen und gespürt und dann haben wir uns angefangen zu fragen, ja, was sollen wir machen? Sollen wir vielleicht schon mal anfangen, Arbeit zu suchen, vorsichtshalber und so? Und die Gewerkschaften haben gesagt, nein, nein, tut das nicht, ist kein Problem, ihr werdet sicher nicht gekündigt, die werden sich das nie getrauen, das ist illegal, das wird nicht passieren. Und dann wurde uns gekündigt. Dann wurde uns auch vom RAF, aber bekamen wir ganz viel Straftagen und wir haben auch keine Entschädigung bekommen, wenn man zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt wird oder so restrukturiert und so gibt es eine Entschädigung, haben wir natürlich auch gar nichts so bekommen, sondern von einem Tag auf den anderen dann gar keinen Lohn mehr, nichts. Und da haben uns die Gewerkschaften insofern geholfen, dass sie gesagt haben, sie unterstützen uns finanziell während 3 Monate, damit wir Arbeit finden können. Und die halt nach 3 Monaten nichts gefunden haben, war dann halt Pech. Und im Moment ist ja immer noch unsere Anzeige hängig, also weil es ja illegal war, diese Kündigung. Da der Prozess läuft noch, wir wissen nicht, geht es noch 1 Jahr, 2 Jahre, 10 Jahre. Auf jeden Fall, falls wir das gewinnen, müssen wir das Geld an der Gewerkschaft zurückzahlen.
Hat es noch weitere Fragen aus dem Publikum?
Ja? Ja, ich denke, dass der Fall Providence eigentlich exemplarisch aufzeigt, inwieweit man sich auf die Gewerkschaften verlassen kann oder eben nicht verlassen kann schlussendlich. wenn es, also man kann bis zu einem Teil sie unterstützen und so, wie du vorhin hast gesagt, dass einzelne Funktionäre sind auf der Stelle manchmal oder die auch in Genf zum Teil. Aber wenn es dann wirklich um das Grundsätzliche geht, oder dann kehren sie uns den Rücken zu und das zeigt auch, dass wir eben auch andere Organisationsstrukturen brauchen und uns nicht nur auf die Gewerkschaft verlassen können. Weil dieses Resultat, das ist eigentlich ein Skandal, dass nicht alle Gewerkschaften hier aufgestanden sind und gesagt haben, das akzeptieren wir nicht. Das finde ich. Also selbst, da muss man nicht mal besonders fortschrittlich sein.
Also wurde das verlaut, also diese Idee jetzt aber alle Gewerkschaften über Gewerkschafts und oder so. Gab es diese Forderung oder Idee zumindest? Hm? Nein, also wurde das verlangt?
Politisch, das ist da dann höchst politisch.
Ja, das, schon klar.
Das wäre exemplarisch gewesen, genau. Dem Kapital zu zeigen, wie dort in diesem Bereich, oder sind wir immer noch bereit, einen gewissen Widerstand zu leisten, und die Gewerkschaften haben gesagt, nein, wir ziehen uns sofort zurück, bitte bedient euch, oder? Die Spitäler.
Das machen wir das nächste Mal. Das nächste Mal, sehen, wenn Leute, die Widerstand geleistet haben im Arbeitsbereich, im Werkzeugsbereich, gekündigt werden oder irgendwas Krasses so passiert, dann verlangen wir das von allen Gewerkschaften, nämlich auch der UNIA. Also, das wäre was.
Ja, wir juste encore.
Catherine möchte noch etwas darauf sagen.
Je veux juste faire deux petits commentaires tout au long de cette lutte. Il y a eu plusieurs manifestations. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup frappé, ce qui m'a beaucoup touché, c'est lors des manifestations des gens qui sont venus nous soutenir de partout. Il y a des gens de Zurich qui sont venus, des gens de Genève, du Tessin. On a reçu des mots de soutien, même de gens qui travaillent dans la santé en Grèce, en France, en Italie, mais surtout les gens qui se sont déplacés aux manifestations pour nous soutenir. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de très très fort à vivre. Mais la troisième manifestation, donc le 16 février, pour qu'on a demandé, aux syndicats et au comité fêtière d'appeler tous les travailleurs, tous les syndiqués de Suisse, de venir dire, mais c'est scandaleux, c'est illégal, c'est horrible ce qui se passe, vous licenciez des gens pour faire de grève alors que la grève est un droit constitutionnel, et si vous ne réagissez pas, ça, les patrons, ils vont voir ça, ils vont dire, ah ben c'est facile, il y a une grève, on licencie les gens, il n'y a aucun risque, on n'est pas obligé de les réintégrer, peut-être qu'on devra leur donner quelques sous comme indemnité, mais c'est tout. Et maintenant, ils vont le faire. Et puis, on était 2500. Les syndicats disaient, ah, victoire, 2500. Mais moi, je dis, c'est scandaleux. On devrait être 25 000 ou je ne sais pas. Mais tous les travailleurs, tous les syndiqués devraient être dans la rue pour dire non. Et puis, la preuve, c'est que 6 mois plus tard, en Argovie, à Detteville, il y a un patron, il a fait la même chose. Il a licencié les grévistes. Ils étaient moins nombreux, ils étaient 11, mais ils ont licencié la même chose. Personne n'a réagi. Et en ce moment, à Genève, il y a Get Gourmet qui fait la grève, et le patron, il a licencié la moitié des grévistes. En plus, maintenant, la nouvelle technique, c'est de licencier la moitié pour séparer les gens. Et personne réagit. Enfin, voilà, quoi. Mais les travailleurs, moi, ça me scandalise, quoi. C'est insupportable que de voir que des gens ne se rendent pas compte de la gravité de l'attaque du patronat, et puis que tout le monde maintenant est en danger. Nous, on était les précurseurs, bon, voilà, mais réagissez, bon sang. Enfin, voilà, il faut que je me calme.
Non, t'as raison.
Ich möchte da auch noch kommentieren, und zwar, es gab mehrere Demos zur Unterstützung von unserem Kampf, und es hat mich immer sehr, sehr stark berührt, dass so viele Leute gekommen sind, um uns zu unterstützen. Von überall kamen Leute aus Zürich, aus Genf, aus dem Tessin. Wir haben viel auch Solidaritätsbotschaften bekommen von Leuten, die in der Pflege arbeiten, in Griechenland, in Italien und so weiter. Aber eben vor allem auch die Leute, die gekommen sind, um unseren Kampf zu unterstützen. Das war immer etwas sehr Starkes, sehr Wichtiges. Dann gab es diese dritte Demo am 16. Februar, und dann haben wir dann den Gewerkschaften aufgefordert, ihr müsst da wirklich alle aufrufen zu kommen, alle Arbeiter und Arbeiterinnen müssen kommen und sagen, dass das geht so nicht, wenn Streikende gekündigt werden, das ist gegen die Verfassung, das ist ein Skandal, das geht gar nicht. Und wenn man, also es steht ganz viel auf dem Spiel, wenn man das nicht macht, dann nachher werden die Patrons denken, ja, man kann das ja immer machen, wenn sie streiken, kündigen man, vielleicht muss man dann vielleicht etwas zahlen nachher, aber es passiert nicht so viel. Also war es wirklich ein Moment, es war sehr wichtig, man hat den Gewerkschaften gesagt, ihr müsst alle mobilisieren. Und dann waren wir 2500 und die Gewerkschaft hat gesagt, super, es ist ein Erfolg, wir waren 2500, aber ich finde, wir hätten 25.000 sein sollen oder noch mehr, es müssen eigentlich alle Arbeiter und Arbeiterinnen kommen und Nein sagen. 6 Monate später, was ist passiert? In Detwil haben Leute gestreikt, es waren zwar nur 11 Personen, aber es ist das Gleiche passiert, die wurden dann, es wurde ihnen dann gekündigt, während sie gestreikt haben. Im Moment ist in Genf streiken Leute bei Gerd Kumme, auch dort wurde gekündigt, nur die Hälfte wurde gekündigt, das ist jetzt auch so eine Strategie, kann man versuchen zu spalten, indem man, dass man nicht alle Streikende kündigt, aber diese Situation ist eigentlich unerträglich und ich habe das Gefühl, die Leute merken nicht, was da auf dem Spiel steht und man muss reagieren, man muss etwas machen.
Das war eigentlich ein gutes Schlusswort. Ich wurde dazu aufgefordert, dass wir ein bisschen früher aufhören, weil um 5 Uhr auf dem Helvetiaplatz das Tanzvergnügen stattfindet. Die letzte Frage haben wir, da sind wir jetzt nicht dazu gekommen, aber ich denke, was Katrin beschrieben hat, ist auch so eine Sache, dass ein Widerstand nicht einfach so passiert, wenn man sich nicht auch austauscht, wenn man nicht benennt, was passiert, wenn man nicht mit bekannten Freundinnen, Arbeitskollegen darüber redet, was sich verändert und was nicht gut ist. Also wenn auch aus heiterem Himmel kommt eine Aufforderung per Mail, alle an die Demo, ich glaube, das reicht nicht. Und in diesem Sinne fordere ich euch eigentlich alle auf, dass ihr an euren Arbeitsplätzen immer wieder überlegt, irgendwie was geht nicht gut und wo setze ich einen Widerstand entgegen. Und diese Widerstände, die können ja auch klein sein, das kann sein, in der Pflege sitze ich 10 Minuten einfach zu einem Menschen und tue nichts, beziehungsweise ich bin einfach da, es ist ja nicht nichts tun. Oder du in deinem Wort machst etwas mit einem Kind, was du nicht tun solltest, oder du irgendwie verbiebst deine Inkontinenzeinlage, die du nicht dürftest. Einfach, dass diese Widerständigkeit, dass die in den Alltag einfließt. Ich glaube, das ist irgendwie total wichtig für uns selbst, dass wir nicht so überrollt werden von all diesen Veränderungen. Dann danke ich ganz herzlich für das Interesse, war super und jetzt gehen wir dann auf den Helvetiaplatz ans Tanzvergnügen.
Je donne aussi possibilité de créer.
C'est pas une. Voilà. Le
la
Redaktionsschluss ist Mitte Juni. Wir nehmen kollektive Texte oder Einzeltexte und können dann gerne in Kontakt sein und das Angebot dann muss ich immer noch schauen.
Avec qui j'ai commencé à mettre en place une conférence, on a discuté ensemble. On a dit qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit plus. Voilà, ça s'arrête. Mais on ne sait pas encore sous quelle forme. Donc c'est un projet. Mais alors, justement, je ne sais pas si on fera une publication seulement ou si on va s'intégrer à la publication.
Voilà, on ne fait pas l'autre.
Mais c'est une réflexion qui est en cours. Donc je ne vais pas donner une réponse maintenant, mais je ne sais pas qu'on peut faire ça.
Anna sagt, es ist eben so, dass sie eben mit den Frauen, also das Kollektiv, wo sie zusammen sind, sie dann diskutieren, dass sie gerne auch schriftlich das würden aufarbeiten und würden schreiben, aber sie wissen noch nicht genau, was wie. Das heißt, sie ist, das kann ich jetzt auch nicht so gut sagen, ich weiß nicht, wenn man etwas eigenes sowieso dann machen oder einfach mit Bildern recht werden. Ich habe ihr noch gesagt, ja, noch ein Feind ist
ja, ist, ja, aber mir ist im Moment ist gerade alles so sehr unklar. Aber ich denke nicht, dass das also ich das deswegen ganz groß machen. Muss sicher nicht als erste Veröffentlichung da sein. Das kann auch als dritte oder vierte Reihe folgen. Das ist nicht exklusiv.
Ja, das ist komplett
dans le texte qui nous dirige à la danse, on ne va pas se mettre quelque chose de nouveau pour la suite d'un texte pour ailleurs ou pour vous-même pour les publier aussi là, c'est bon, on peut aussi reproduire quelque chose qui a déjà été publié aussi, ça pas, on ne veut pas un truc exclusif forcément.
Il faut laisser les coordonnées.
Ouais.
On parlait beaucoup des violences qui ont été exercées par la direction juridique psychologique sur les sexes en commun. Parce que moi, j'ai aucune idée.
Par exemple, ils sont en train de faire le 26 combat. Et le 6 combat, on a un système avec menace de mise dans la.